Grab-Boxkampf-Trailer, Sommerhaus-Trailer. Aber Jule, was waren die wichtigsten Nachrichten TV-technisch der Woche?
Das Offensichtliche scheint ja zu sein, dass Kathi Hummels den Kampf der Reality Stars verlässt. Aber ich finde das eigentlich gar nicht mehr so toll oder begeisternswert, weil, keine Ahnung, ich habe sie da irgendwie ein bisschen ins Herz geschlossen und ich werde das so voll vermissen.
Ja, ich finde auch, wir müssen als Fernsehen für alle da ein bisschen dagegen halten.
Ja, finde ich auch. Finde ich sehr wichtig, ja.
Es ist ja auch Quatsch, dass man sich jetzt da irgendwie freut, dass die da weg ist. So. Ja. Also ich fand, sie war da Bestandteil davon. Es hat irgendwie Spaß gemacht, sich darüber aufzuregen. Beziehungsweise sie hat ja auch niemandem wehgetan mit dieser Moderation.
Nee, überhaupt nicht.
Außer dem guten Geschmack. Aber nein, wir bieten Kathi Hummels hiermit offiziell an, falls sie die Stunde der Wahrheit moderieren will, ohne Thailand, dann kann sie das auch gerne bei Fernsehen für alle machen.
Bin ich auch für. TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality.
It's TV for everyone, TV for everyone. Und damit herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser neuen Woche. Aufregende TV-Woche, der Sommer geht zu Ende, das Sommer-Dschungelcamp ist vorbei. Wir haben ja bald den Raab-Kampf, wir haben bald das Sommerhaus. Es ist so eine leichte Zwischenfolge, aber will ich gar nicht hören. Es ist auf gar keinen Fall eine Zwischenfolge. Wir haben tolle Themen und wir haben einen tollen Gast. Hier ist Jule.
Hallo.
Also wir reden gleich über die Bachelorette und wir haben natürlich eine Hausaufgabe bekommen, denn der Paul hat sich bei mir gemeldet und hat gesagt, hi Dennis, zu den Hausaufgaben hätte ich als Vorschlag die Folge 2 aus April 2020 von First Dates Hotel. Diese gucke ich immer wieder im Jahr, weil sie sehr lustig ist. Bernie und Juliane sind einfach so merkwürdig die ganze Zeit und wirken komplett stoned. Höhepunkt ist dann, dass Bernie am Ende des Dates ein Ständchen mit seiner Gitarre spielt. Cringe. Ja, und da sind wir natürlich hellhörig geworden. Also um diese Folge werden wir uns gleich kümmern. Wir haben die Hausaufgaben erledigt. Und wenn ihr Hausaufgaben an uns habt, dann meldet euch auch gerne bei Instagram unter Fernsehen für alle, also @Fernsehen für alle oder auch bei mir direkt unter @Dennis der Dödel. Also wenn ihr wollt, dass wir eine Folge eurer Wahl gucken, dann meldet euch und wir machen das dann gerne. Es gibt wenig Voraussetzungen, außer eine, die Folge sollte irgendwie absurd sein. Ich glaube, das haben bisher alle Hausaufgaben gemein gehabt, dass die wirklich merkwürdige Ausschnitte aus dem Fernsehen sind. Und das glaube ich, lässt sich so als kleine Rubrik hier feststellen bei den Hausaufgaben. Aber ansonsten, ey, shoot und gebt uns euer Best oder euer Worst. Das kann beides unterhaltsam sein. Also zur Hausaufgabe dann gleich. Aber wir wollten beginnen mit der Bachelorette. Jule, die Bachelorette ist in diesem Jahr jetzt ja auch revolutioniert worden. Ich glaube, nicht nur was die Plattform angeht, sondern eben vor allem auch inhaltlich. Ne? Die letzten Bachelorettes, ehrlich gesagt, waren auch recht boring. Also was würdest du sagen, war die letzte gute Bachelorette-Staffel?
Also ich würde gerne Sharon sagen, aber ich habe die halt nicht geguckt. Aber ich habe halt von vielen, also nur so ein paar Ausschnitte, dieses Mood-Date, ne, man kennt's. Aber sonst habe ich jetzt nicht so krasses verfolgt.
Mit Lukas.
Ja, genau, mit Lukas. Aber alles, was ich davon mitbekommen habe, klang auf jeden Fall ganz gut. Und sonst davor wahrscheinlich Gerda sogar. Das ist ja echt richtig lange her.
Also ich weiß, dass ich die Maxim-Staffel scheiße fand. Ich weiß, dass ich die Melissa-Staffel scheiße fand.
Ja, genau.
Also Gerda hätte ich jetzt auch nicht mehr direkt so ein Bild auch vor Augen, was irgendwie mit dieser Staffel so zu verbinden wäre. Also keine Ahnung.
Ja, ich würde wahrscheinlich halt sogar Harald, noch weiter hintergehen. Da war Harald, der die ganze Zeit gesoffen hat, das weiß ich noch. Und dann halt diese ganze Story mit Tim und diesem anderen Typen, hieß er Keno oder so? Und
Keno?
Ja, oder?
Er hat nicht Kino, war der Zweite oder hat er nicht gewonnen? Oder
nee, so? Nee, Tim ist dann nämlich kurz davor ausgestiegen, weil er gemerkt hat, ja, sie will eh nur den anderen. Und dann war ja dieses absurde Finale, wo nur sie und Keno, ich gehe mal davon aus, dass er Keno hieß, ich bin mir nicht mal genau sicher, dass dann das doch zur Wahl stand, ob sie jetzt ihm die Rose gibt oder nicht, aber sie war ja eh total in ihn verliebt. Also dementsprechend, die waren ja auch da noch ein paar Monate zusammen. Und deswegen war das halt überhaupt kein irgendwie eine Spannung in dem Finale, weil es einfach hieß, sie gibt ihm jetzt die Rose oder nicht und es gab halt nur einen Kandidaten.
Ich finde, dass bei der Bachelorette genauso wie beim Bachelor ja seit einigen Jahren so ein leichter Shift festzustellen ist, hin zu einer Hauptfigur, die so mehr relatable ist. Ne?
Ja.
Weil man hat ja auch, ne, mit der 2020 Staffel vom Bachelor so diesen Shift gemacht, dass man mehr Behind-the-Scenes-Momente und so drin hatte und das wurde alles so ein bisschen nahbarer. Und ich muss sagen, ich bin da nicht so ein Fan davon. Und ich finde, bei der Bachelorette fällt es noch mehr auf als beim Bachelor, dass ich die Hauptfiguren dadurch einfach weiß nicht, mir bringt dieses Nahbare, dieses Sympathische, dieses Relatable, das bringt mir irgendwie nichts. Ich will diese Superfrauen, ich will diese Larger-than-Life-Figuren eigentlich. Das fand ich halt geil bei Bachelor, Bachelorette. Das mag zwar sein, dass es kritisiert wurde immer, ne, dass man diese künstliche Situation da noch mehr herausgestellt hat, dass alle sich um eine Frau oder einen Mann bewerben, so. Ja, okay. Ist aber für mich halt das Format. Ich bin nicht so ein Fan davon, das alles so auf so ein relatable Level zu heben, dass es irgendwie jeder sein könnte, theoretisch. Gar nicht so auf Aussehen oder nichts bezogen. Es ist eher so dieses Verhalten oder so, ne, dass man denkt, okay, das könnte auch eine Freundin von mir sein. Das will ich irgendwie gar nicht. Ich will, dass es so diese Investmentbanker oder Bankerinnen sind oder irgendwelche Immobilienmaklerinnen, die irgendwie.
Der Dubai-Bachelor hätte dir doch eigentlich am ehesten gefallen. So, weil der war ja dieses typische Dubai und ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. Und ich habe die Staffel auch nicht so gesehen, aber das war ja auch so ein bisschen, was ja auch kritisiert worden ist, weil er nicht so nahbar war.
Bin ich eher dabei, wenn ich irgendwie mich auch so ein bisschen reiben kann und nicht mir die ganze Zeit unter die Nase gerieben wird. Nee, eigentlich ist es eine beste Freundin. Ich will keine beste Freundin bei der Bachelorette haben, ehrlich gesagt.
So, ja, also, ich finde das halt cool, aber okay. Also es kommt drauf an, wie es genutzt worden ist. Weil zum Beispiel bei Nico machte ich das halt sehr gerne, bei Nico Griesert, was ja auch meiner Meinung nach voll wichtig war, weil er so voll die absurden Sachen gemacht hat irgendwie. Und das musste ja nachvollziehbar für den Zuschauer sein. Und die letzte Bachelor-Staffel, also mit den Bachelors, habe ich ja auch geliebt. Und da war das ja auch so ein bisschen nahbarer. Aber bei der Bachelorette, da war meiner Meinung nach, war es in den letzten Jahren, also bis auf Sharon, immer sehr, sehr schlecht besetzt, so weil die einfach nicht spannend genug waren. Und zum Beispiel letztes Jahr bei Jennifer war das ja auch das Ding, dass, also erstmal wussten wir ja vorher auch den Gewinner, ne? Und das Zweite war auch, dass es auch sehr krass darauf gemünzt war, oh mein Gott, sie ist alleinerziehende Mutter und ihr Kind war ja auch sehr, sehr präsent so. Also der war ja gefühlt jede Folge ist ja vorbeigekommen. Und das, finde ich, hat auch nicht gepasst, weil da haben sie das so ein bisschen zu sehr in diese Nische gedrückt. Oh mein Gott, wie cool, sie ist so bodenständig und hat einen Sohn und kümmert sich um den und das ist das Wichtigste, aber keine Vaterersatzfigur. Und das hat so ein bisschen das rausgenommen, diesen Zauber, den man so erleben will.
Ich finde, die Bachelorette hatte in den letzten Jahren eigentlich immer so ein Ding, was immer so herausgestellt wurde. Ja,
genau.
So, und das mussten die Männer ja nie machen. Und das fand ich immer so ein bisschen gemein, dass die Frauen immer so ein Ding gebraucht haben, was sie jetzt auszeichnen oder warum sie jetzt besonders sind als Bachelorette. So bei den zwei Bachelors jetzt, okay, das waren zwei Bachelors, es war formal irgendwie eine andere Staffel, aber die beiden, die da dabei waren, das waren jetzt auch, ne, das waren jetzt nicht irgendwie, der hat jetzt nicht dieses Kind oder der saß nicht im Knast oder der war nicht irgendwie, sondern der hat jetzt nichts Besonderes in dem Sinne oder beide nicht. Naja, und jetzt hat man natürlich was sehr Besonderes mit unserer neuen Bachelorette, denn sie ist Bi, ne, wir haben die Bi-Bachelorette jetzt dabei und das ist natürlich jetzt ganz besonders mit Stella. Stella, die ja schon bei Too Hot to Handle mitgemacht hat und ja da nicht so den allersympathischen Auftritt hatte.
Nee, und danach auch nicht auf TikTok, wo sie ihre Beziehung so extrem vermarktet hat. Das fand ich auch mega unangenehm. Deswegen war ich so, weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Also ich weiß ja, wie das Format funktioniert und dass mir die jetzt als ultra sympathisch verkauft wird. Das ist ja klar. Das wäre ja auch irgendwie Quatsch, wenn da jetzt irgendwie so eine unsympathische Person da vor mir stehen würde und ich muss dann irgendwie mit der mitfühlen. So, deswegen habe ich mir schon gedacht, okay, wir sehen eine komplett andere Seite von Stella und so. Das Wichtigste ist, dass sie Bi ist und das Format deswegen was Besonderes macht, denn nicht nur bewerben sich Männer um die Bachelorette, sondern auch Frauen. Und außerdem ist besonders, dass es zum ersten Mal jetzt ein reines RTL-Plus-Format ist, was bedeutet, dass die Folgen kürzer sind und dass wir ja auch so eine leicht andere Dramaturgie einfach haben. Ne? Es ist nicht jedes Mal Dates, dann nach der Rosen, dann Entscheidung, sondern wir haben auch klarere Cliffhanger, ne, so kann man sagen, also die dann einfach mitten in der Entscheidung auf einmal abbrechen und dann wird auf die nächste Woche geteased. Das war auch noch besonders. Naja, aber dieses B-Ding, ne, wie findest du das bisher? Also ist es so besonders oder ist es irgendwie same old?
Also ich finde es auf jeden Fall besonders. Das Interessante ist ja so ein bisschen, dass diese zwei Welten aufeinander treffen, weil ich mich dann auch so gefragt habe, Als es hieß, ja, Frauen machen mit, was für Art von Frauen sind das? Sind es so Frauen, die so bei Princess Charming mitmachen würden? Oder sind es eher so Typ, so die auch beim Bachelor mitmachen können, nur dass sie halt eine andere Sexualität haben? Und sie haben ja auch eine Kandidatin dabei, die bei Princess Charming war letztes Jahr. Und die anderen wirken auch alle so, als könnten die da auch mitmachen. Und dementsprechend treffen da ja zwei komplett verschiedene Welten in dieser Villa aufeinander. Wir haben am einen diese typischen Bachelorette-Kandidaten, also diese Prolls und Machos und diese Fitnesstrainer. Und dann auf der anderen Seite halt diese Frauen, die queeren Frauen, die sehr, ja, also woke ist immer so ein blödes Wort, aber halt sehr aufgeklärt sind und sehr selbstbewusst sind in ihrem Auftreten und ja, und dann auch dementsprechend auch mit diesen ganzen Begriffen, die es leider auch nennt, weil da kommen wir auch wahrscheinlich später drauf zu sprechen, dass sie ja auch verschiedene Beziehungsmodelle ausprobiert in der Vergangenheit, dass die Frauen da irgendwie so eher ein Verständnis für haben und gewisse Begriffe kennen und die Männer damit ja komplett überfordert sind irgendwie. Und ja, und die Frauen auch so auch direkt auch abgecheckt haben, so, ja, ja, seid ihr auch bisexuell auch oder so? Oder seid ihr nur lesbisch und so? Weil die ja, glaube ich, auch potenziell, also nicht nur Gegnerinnen in denen sehen, sondern auch potenzielle, glaube ich, Datingpartnerinnen so. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon sehr anders.
Also ich frage mich, ob die oder was die besonders beachtet haben beim Casten der Männer in dieser Staffel. Mhm. Also ich habe schon das Gefühl, dass da jetzt nicht die Ultra-Prolls dabei sind. Also ich glaube schon, dass sie darauf geachtet haben, dass sie da möglichst wenige von diesen Situationen drin haben, mhm, wo auf einmal ein Mann dann voll Attacke auf, also flirting-technisch Attacke auf die Frauen geht, die Single-Frauen. Also ich glaube, sie wollten diese Aktion nicht herausfordern, sage ich jetzt
ja,
mal.
Sie haben auch sehr wenige Frauen gecastet. Also es sind ja nur so 5 Frauen und 15 Männer, keine Ahnung, 16 Männer. Also ja, dementsprechend ist da ja noch nicht so viel Auswahl. Die hätten ja auch wirklich auf 50-50 gehen können und dann hätte sich ja schon mehr gemischt wahrscheinlich.
Ja, genau. Also es ist so, dass in den ersten beiden Folgen, also die ersten anderthalb Folgen, sage ich jetzt mal, sind nur die Männer da und es beginnt wie eine normale Bachelorette-Staffel. Ja. Na klar, hat man schon angeteased bekommen, dass irgendwann die Frauen dazukommen, aber die Männer sind sozusagen im Ungewissen eigentlich. Sie wissen nicht, was da auf sie zukommt und die Tatsache, dass die, oder der Moment, als die Frauen dann irgendwann dazukommen, ist tatsächlich eine Überraschung für die. Aber ich habe, wie gesagt, das Gefühl, dass sie da nicht dieses Mal die Ultra-Prolls gecastet haben, sondern schon darauf geachtet haben, wahrscheinlich im Casting, dass das einigermaßen Männer sind, wo man jetzt nicht die, weiß nicht, den Ultraskandal jetzt während der Staffel provoziert, dass da auf einmal homophobe Äußerungen dabei sind. Oder
ja,
dass
nee,
man
das
da
habe ich auch nicht geglaubt.
Genau, also ich glaube, das ist ganz gut, dass sie das auch gemacht haben. Also man hätte das auch ganz anders machen können. Ne? Man hätte da wirklich einfach die, was wir ja auch schon hatten, wir hatten eigentlich vor allem bei so Melissa und auch
ja, ja,
bei Sharon auch in der Staffel, da hatte man schon das Gefühl, das geht jetzt eher in Richtung Love Island als in eine klassische Bachelorette-Staffel vom Cast her. Da hat man hier den Rückwärtsgang ein bisschen eingelegt, was ich gut finde, weil sonst wäre es einfach zu unangenehm gewesen. So. Vor allem auch dieser Moment, wo dann die Frauen dazukommen. Das war jetzt schon so, wo man dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was sagen die jetzt gleich?
Ja.
Aber dann ging es einigermaßen.
Ja, es waren eher so Ausnahmen, die so negativ rausgestochen sind.
Genau, genau. Also wir kommen gleich zu der geisteskranken Ausnahme natürlich der bisherigen 3 Folgen, die ich gesehen habe auf jeden Fall.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass zum ersten Mal durch diese Besonderheit jetzt mit den zwei Geschlechtern, die hier sich um die Bachelorette bewerben, dass die Männer etwas interessanter werden. Also die Männer profitieren total dadurch, dass die mal über andere Themen sprechen können, als immer nur über Treue. Und eigentlich ist es ja bei Bachelorette immer nur dieses Wettbieten um wer ermöglicht seiner Frau mehr, wer ist der bessere Beschützer, wer hat die besseren Werte, was auch immer das immer heißen mag. Ne? Aber hier ist es zum ersten Mal so, dass dieses System von dem starken Mann an der Seite von der Frau, die beschützt werden muss, so ein bisschen aufgebrochen wird. Weil, und das sagt, glaube ich, auch irgendein Kandidat an einer Stelle, du kannst dich ja gar nicht vergleichen mit der Frau. Ne?
Ja.
Also du kannst ja gar nicht irgendwie sagen, ja, ich sehe besser aus, deswegen muss ich da hingehen. Also die sieht einfach anders aus, weil das ein anderes Geschlecht ist. Und das scheint dann ja gar nicht so wichtig zu sein. Das hat auch jemand gesagt. Es scheint nicht so wichtig zu sein, wie ich aussehe. Ihr scheint überhaupt nicht wichtig zu sein, dass ein Mann oder dass da jemand an ihrer Seite ist, der breite Schultern hat und so. Das steht ja alles gar nicht zur Debatte, weil sie sich offiziell auch für Frauen interessiert. Deswegen kann das alles gar nicht wichtig sein für sie. Und deswegen steht der Charakter oder steht, ja, so einfach, wie sie miteinander auskommen und harmonieren, viel mehr im Zentrum und das bringt an denen Seiten heraus, die man in anderen Bachelorette-Staffeln nicht hatte.
Ja, wahrscheinlich nicht. Hat mich gerade irgendwie so daran erinnert, diese eine Szene ist, glaube ich, in der dritten Folge, wo der eine Typ gesagt hat, ja, ich bin auch super offen so und auch wegen der, dass sie bisexuell und bla bla bla. Und da fand ich das so interessant, dass er dann im Gespräch war, so meinte, ja, wenn man im Urlaub ist und da kommt noch so eine Frau dazu, ja, wie sich das so entwickelt, ja, ja. Und dann er so, und wenn es ein Mann ist? Und dann war er so, oh, das ist doch ein Problem. Und das fand ich super interessant, so zu sehen, so wie die so bei dem Thema denken.
Ja, und ich finde, das ist jetzt auch gar nichts, wo man so direkt Homophobie schreien muss.
Nee, überhaupt
damit
nicht.
Ja,
nee, nee.
In also, erster Linie nichts, nee, genau, das, damit hat es in erster Linie ja gar nichts zu tun. Man kann das ja alles natürlicherweise tolerieren und akzeptieren und gut finden. Aber man kann auch sagen, das ist jetzt, ich habe damit einfach noch nicht bisher in meinem Leben zu tun gehabt. Und das ist für mich eine außergewöhnliche Situation.
Genau,
und man kann damit dann natürlicherweise erstmal so ein bisschen fremdeln. Das finde ich auch irgendwie verständlich. Für andere ist es gar kein Thema und so. Also es ist auf jeden Fall interessanter. Also dieser Aspekt macht es auf jeden Fall interessanter. Ja, das Format profitiert auf jeden Fall. Inwiefern das da wiederholbar ist, soll jetzt gar nicht unsere Sorge sein und ist wahrscheinlich auch nicht die Sorge von den MacherInnen. Aber hier und jetzt funktioniert es einigermaßen, finde ich. Gibt dann trotzdem einige unsympathische Szenen auch, wo vor allem die Männer dann im Zentrum stehen. Aber naja, dazu kommen wir gleich. Es gibt noch eine Besonderheit in dieser Staffel und das ist die Art und Weise, wie die Leute vorgestellt werden. Da haben sie sich auch was ganz Besonderes ausgedacht, nämlich dass das jetzt so Freunde und Familie in so Sprachnachrichten machen. Man sieht Bilder von den KandidatInnen und währenddessen hört man eben eine Sprachnachricht von der Mutter, von der besten Freundin, von dem Arbeitskollegen und so weiter und redet dann über die Person. Wie findest du das? Wie hast du das, diese Innovation?
Also ich fand es eine ganz interessante Abwechslung, auch weil das teilweise so unterschiedlich war. Also bei dem einen war das irgendwie so gefühlt abgelesen, also so richtig vorgelegt. Also wahrscheinlich hat er sogar selbst den Text geschrieben, hat seine Mutter den vorlesen lassen und so. Und bei dem anderen, der eine hat doch, glaube ich, sich selber den Text doch eingesprochen. Dann der eine ist doch hier der beste Kumpel da von Mimi Kraus oder so, glaube ich. Der hat der Mimi Kraus hat der da eingesprochen. Also das fand ich ganz witzig, weil sowas gab es auch nicht.
Der Handballer, ne?
Ja, genau. Genau, der auch bei Let's Dance war. Also da kenne ich den hauptsächlich, ja. Und auf jeden Fall, das fand ich eigentlich ganz cool, aber ich finde es aber ein bisschen komisch, weil die Audioqualität auch sehr schlecht war, weil die das ja auch wahrscheinlich dann mit ihrem Handy da aufgenommen haben und irgendwie, ich weiß nicht, Fernsehen ist ja auch ein visuelles Medium und da weiß ich nicht, ob dann so mit so einem Voice-Over, ob das irgendwie, also für mich hätte es vielleicht eine größere Tragkraft gehabt, wenn man auch die Person so gesehen hätte, aber das wäre ja dann auch zu aufwendig gewesen, aber ich fand es ganz witzig, ob ich es jetzt nochmal brauche, weiß ich jetzt nicht so.
Ja, ich fand es halt so krass, weil beim Bachelor in den letzten beiden Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir immer gesagt, so die erste Folge, krass, was die an Budget rausballern. So.
Ja.
Also das war ja immer diese Folge mit diesen mega vielen Dates und dann fahren die quer durch die ganze Stadt und haben die übelst viele Dates da aufgebaut und man denkt sich irgendwie, die hauen das komplette Budget innerhalb von dieser einen Folge raus und hier, wie du schon sagst, ist es eher so, es wirkt Billo, es wirkt dafür auch wieder mehr relatable, mehr nahbar, auch mit der schlechten Audioqualität. Ja. Ne? Das trägt ja alles dazu bei, dass es ein bisschen mehr handmade aussieht. Und das war ja auch immer bei der Bachelorette immer so ein Ding, dass es immer so Hochglanz und irgendwie so. Ne? Aber mir hat es ja eigentlich, oder hier zumindest bei diesem einen Format hat es gefallen, weil Bachelorette, finde ich, das auch vertragen kann. Jetzt hat man sich hier anders entschieden und es passt zum Gesamtkontext, würde ich sagen. Es ist halt dann ein bisschen schwer, sich die Sachen zu merken, weil du siehst nichts, du siehst dann einfach nur so Bilder von diesem Mann oder dieser Frau und hörst dann irgendjemanden, den du nicht siehst, den du nicht einschätzen kannst, drüber labern. Und wie du schon sagst, manche haben es, also bei manchen kam es irgendwie authentisch rüber, manche haben das irgendwie abgelesen. Hier bei Brian zum Beispiel war es, glaube ich, der Vater, der gesagt hat, mit Charme und Französischkenntnissen kann er jede um den Finger wickeln. So zum Beispiel sowas. Gewöhnungsbedürftig, aber ich fand es hat zum Gesamtkontext gepasst und war mal was anderes, ne?
Ja.
Nicht das Einzige, was man sich ausgedacht hat, weil man wirklich wahrscheinlich festgestellt hat in den ganzen Analytics, man verliert krass viel ZuschauerInnen bei dieser ersten Folge und die hat das Potenzial, einfach langweilig zu sein. Und jetzt haben sie sich da fast immer eigentlich irgendwas Krasses ausgedacht mit diesen Dates. Ne? Einmal musste sie blind dann jemanden schon rauswählen und dann kamen die einen auf dem Speedboat, die anderen kamen auf dem Quad da an und so. Also für jede Gruppe, die da neu ankam, haben sie sich eigentlich irgendwas ausgedacht. ich finde, der Effekt lässt dann irgendwann nach, ne, dass man dann nicht mehr irgendwie sagen kann, ah ja, das ist doch der Markus, der war doch in dieser einen Gruppe, sondern wenn jede Gruppe irgendwie so eine Besonderheit hat, dann wird auch alles ein bisschen insgesamt weniger besonders, habe ich das Gefühl.
Ja, und ich fand, bei manchen war es wirklich so, denen ist auch nichts mehr eingefallen. Also zum Beispiel dieses Date mit diesem einen Typen, der erzählt hat, der war irgendwie bei der polnischen Love Island oder keine Ahnung was, wo die da drin saßen und dann sich einfach so Augenpads unter die Augen gelegt haben. Ja. Und ich war so, wow, das ist das Date, Wahnsinn, da ist euch irgendwie nichts eingefallen. Oder allein der Typ mit der Gitarre, gut, eine Gitarre ist ja immer sehr gut so, dass man Wiedererkennungswert hat, aber da standen die auch einfach nur an einem Brunnen und haben kurz geredet und dann hat er sein Liedchen vorgespielt und dann sind sie dann zusammen dann wieder in diese Kutsche oder Wagen, was auch immer das war, gegangen.
Ja, war ein Tuk-Tuk oder sowas, oder?
Ja,
oder
genau. Ja.
Ja, ich habe gerade verwechselt dieser Gitarrenauftritt und der Gitarrenauftritt bei First Dates Hotel, was man später noch anschaut. Ja. Ist dir irgendjemand von den Männern jetzt so besonders im Kopf geblieben? Also es gab diesen einen, ich habe die Namen alle nur so halb geschrieben, ehrlich gesagt. Also Bennett, den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen. Wo war Bennett nochmal dabei?
Keine Ahnung, aber...
Ja, war der nicht irgendwo?
Bestimmt.
Ich meine, den haben wir schon mal gesehen. Dann haben wir den Martin, wo sie alle eigentlich waren. Also Martin ist auf jeden Fall hier der stabilste. Ja. Gab es einen Zusammenschnitt, der stabilste hier. Er ist High Rocks Weltmeister, ne, aus Augsburg, baut ein Land, baut ein Haus auf dem Land so rum. Bei ihm habe ich am Anfang das Gefühl gehabt, ne, der war ja diese ersten Dreier- oder Vierergruppe oder so, dass dieses Aufeinandertreffen mega, also auf jeden Fall nicht so rund war wie bei den anderen.
Ja.
Und dann war ich überrascht, dass sie gemeint hat, dass der irgendwie besonders im Kopf geblieben ist und so. Weil das hat man auf jeden Fall nicht gesehen, ne? Also die anderen fand ich da irgendwie.
Nee, vor allem, weil sie auch direkt so abgeneigt war, weil er so erzählt hat, dass er sich ja so ein Haus auf dem Land gekauft hat. Und sie so, ja, Land finde ich jetzt nicht so toll, ich bin eher so ein Stadtmensch und so. Und
naja, das kann man ja dann auch verkaufen direkt.
Ja, also es war irgendwie so ein bisschen holprig und ich habe sie auch da irgendwie nicht mit dem gesehen, deswegen war ich auch so ein bisschen irritiert, dass er auch weitergekommen ist. Aber gut, ja, weiß ich auch nicht, was da jetzt so besonders an ihm war.
Dann hatten wir noch Markus, der an der Eisdiele zum Beispiel
introduced wurde. Ja, stimmt, das war der Freund von Mimi Kraus, glaube ich.
Stimmt, ja. Bei ihm fand ich es nur interessant, dass er dann ja so mit so einer Eiswaffel und mit zwei Kugeln Eis quasi auf sie gewartet hat und dann gemeint hat, ich hoffe, ich habe das Richtige für dich ausgewählt. Und dann sie so, was ist es denn? Ja, Schoko und Vanille. Und dann war es so, er hat wirklich das most basic Eis ever gekauft. So. Also er ist nicht wahnsinnig ins Risiko gegangen, alles klar. Dann haben sie noch entdeckt, dass sie beide eine Siebträgermaschine haben und ja, damit hat er sich in die nächste Runde gespielt. Lukas hast du schon erwähnt, der Kandidat, der bei Love Island Polen am Start war. Jan, Feuerwehrmann aus Hamburg, der aber auch Harley fährt und feiert. Devin, wo ich mir nur aufgeschrieben habe, warum wird genau das Intro von Malcolm mittendrin gespielt? Also was war das? Also, oh, was soll das? Ja, das war der auch, genau, er hat ja Gitarre gesungen hat. Gespielt und
du
gesungen.
Du bist meine Nummer eins, oder? Ja. So ging das.
Ja, Musti ist noch relativ auffällig, ne? Das war auch der Kandidat, der sich selber vorgestellt hat.
Genau.
Dann hatten wir noch Smith. Smith ist auch jemand, den wir bestimmt noch mal irgendwo sehen werden, denke ich jetzt mal.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, der ist so, wie könnte man den beschreiben? Der ist irgendwie langsam, ne? Er spricht sehr langsam und aber auch durchaus pointiert. Und ist irgendwie ein außergewöhnlicher Charakter. Er ist auch Lokführer, ne? Und hat gesagt,
genau. Das fand ich auch voll
cool. Er liebt seinen Job, wollte das immer werden. Ja, ist irgendwie außergewöhnlich, so vom Typen her. Was ich bei ihr übrigens spannend finde, ne? Also sie wurde ja auch vorgestellt, wie es immer ist bei der Bachelorette, ne? Mit 1000 Hobbys und 1000 Berufen. Sie hat gesagt, sie ist Influencerin, Fitness. Und da kam noch ein Einspieler. Sie geht reiten, geht sie wahnsinnig gerne. Sie steht gerne in der Küche.
Und
dann
sie
macht sie Pole Dance.
Skat, genau. Obermeisterin oder irgendeine Meisterin.
Oberlandesmeisterin. Ja. Im Skat ist sie noch. Also Wahnsinn, ne? Also unglaublich viele Hobbys und Berufe. Und was ich spannend fand, ist, dass sie hat ja 50.000 Mal in diesen ersten zwei Folgen gesagt, dass sie aus München kommt, weil das irgendwie super die Rolle gespielt hat. Ich weiß auch nicht, warum sie das so oft reingeschnitten haben. Ich komme aus München, genau, ja. Und dann haben 50% des Casts kommt aus Hamburg irgendwie.
Ja, genau, das stimmt.
Aber was ich noch interessant fand, ist, dass sie auch ganz oft Synonyme gesucht hat für Influencer sein. Ne? Also sie hat ja natürlich Content Creatorin, hat sie mal ein paar Mal gesagt. Mhm. Aber irgendwann ist es dann dazu übergegangen, dass sie gesagt hat, sie macht Content Creation. Das, das ist finde ich noch eine Weiterentwicklung, dass man noch mehr verschleiert, was man da genau macht. Meine Notizen sind so in Folge 1 relativ ausführlich zu den einzelnen Leuten und dann Folge 2 kaum mehr was. Also da kam dann auch irgendwie Fairy dazu. Fairy ist der eine Typ, der immer so ein bisschen so Englisch, Denglisch spricht.
Ach so,
ne?
Ja. Okay.
Der wird von seinem Freund vorgestellt als der geborene Entertainer.
Ne? War das der bei diesem Date am Anfang der zweiten Folge, wo sie die alle fühlen musste und hören musste? Und der so ein bisschen.
Ja.
So ein bisschen unbeholfen nicht, aber so ein bisschen halt den Entertainer gemacht hat.
Ja, genau.
Ja, okay.
Der wird auf jeden Fall auch noch auf den Dates bestimmt eine größere Rolle spielen.
Bestimmt,
ja, und dann kamen die Frauen an. Wir haben Emma, da habe ich mir aufgeschrieben, Pony Girl. Also ich schreibe auch nur die.
Pony Girl.
Na, sie hat einen Pony. Also
da hätte sich auch nicht gewundert, wenn Janske gesagt hätte, sie kennt die. Das ist ihre beste Freundin oder so. Weil die ja Barkeeperin ist und auch in so einer Band spielt in Hamburg und so. Und ich habe auch bei Insta ein bisschen geguckt und so ein Künstler aus Hamburg, den ich ganz gerne mag, der folgt dir auch. Und ich dachte mir so, über irgendwelche Ecken muss Janske sie kennen, aber nein, tut sie nicht.
Hast du gefragt?
Ja, also wir haben über sie gesprochen und so und dann, ja.
Janske kennt normalerweise alle, die sich gegen das Clubs
Ja, Club genau, sterben, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie da auch auf jeden Fall war, aussprechen. Auf den Demos, wo Janske war. Ja.
Dann hatten wir Luna, rote Haare, steht hier bei mir, ne, die Kleine mit den roten Haaren.
Aus
Dann
Wien.
Akosua, genannt Akko, Flammenbikini, Rapperin, steht bei mir.
Stimmt, ja, die war Rapperin.
So ist sie bei mir im Kopf geblieben. Dann Leila. Ihr Stiefvater stellt sie als verplant vor und Aisun. Und Aisun war bei Princess Charming, oder?
Genau, ja.
Buntes Feld an Frauen, würde ich sagen. Dann kommen die an und dann ist es, dann ist hier ein Cliffhanger gebaut zu Folge 3 und man fragt sich jetzt, wie reagieren die Männer darauf? Und die sind erstmal geschockt. Wir haben ja vorher schon so ein bisschen drüber geredet und manche waren ganz ehrlich, also Jan zum Beispiel, der Feuerwehrmann, sagt, ich glaube, einige würden sich schon eher eine Hetero-Frau wünschen als eine Bi-Frau und auch so ein Satz, den ich auf jeden Fall richtig finde, zum Beispiel hier, die Frauen sind schon ein anderer Schlag Mensch und das ist so, ne, wenn man so ein klassisches Bachelorette-Männergruppe da gegenüberstellt, wie du schon gesagt hast, gegen so einen outspoken queer-feministische Frauen, dann kommt es da zu einem Clash, der aber relativ interessant ist. Und der kommt zum ersten Mal so richtig raus, als Bennett gesagt hat, ne, die waren da beim Essen und dann hat er gemeint, boah, das ist ja geisteskrank scharf.
Ja.
So. Und dann saß da Aisun auf der anderen Seite des Tisches und sagt, das sagt man nicht, weil es ein Angriff auf psychisch kranke Menschen ist.
Genau.
Ja. Wie fandest du die Szene?
Also ich denke mir halt, es ist ein bisschen schwer, so, ich finde es ganz gut, dass sie gesagt hat und dass sie halt auch frei ihre Meinung geäußert, weil ich glaube, in ihren Kreisen, wo sie sich bewegt, da wird das nicht gesagt, weil jedem klar ist, dass das halt eventuell Leute verletzen könnte. Aber ich denke mir so, an der Stelle, wenn ich dort gewesen wäre, ich hätte das einfach gar nicht wahrscheinlich gesagt, weil mir war so klar, dass Bennett da irgendwie keine Einsicht zeigen wird und denkt, ah ja, okay, gut, ja, habe ich verstanden, werde ich jetzt nicht sagen, sondern der sofort da bleibt und sagt, ja, meine Jungs sagen das auch und das wird jetzt ja auch nichts bringen und dann reißt das, also das Wort, das sagt er auch die ganze nochmal hinterher irgendwie, also und dann ist halt so voll die schlimme Diskussion entstanden und das ja hätte jetzt vielleicht nicht so entstehen müssen, aber ich fand es ganz gut, dass Aisun so für sich eingestanden hat, so.
Ja, auf jeden Fall. Also sie hat ja recht, ne?
Ja.
Beziehungsweise es ist legitim, wenn man das uncool findet. Aber sie weiß ja auch, dass er es nicht so meint. Also er weiß ja auch, dass er jetzt in diesem Fall oder in diesem Satz speziell keine psychisch kranken Menschen verletzen wollte. Das ist ja klar.
Ja.
Deswegen finde ich halt einfach, dass ihr Satz oder ihre Beschuldigung irgendwie falsch oder zu hart ist, wenn sie sagt, das ist ein Angriff auf psychisch kranke Menschen. Mm. Wenn man das Wort verwendet, ist halt einfach nicht so. Es kommt ja auf den Kontext an und so weiter. Und er wollte in diesem Kontext auf jeden Fall keine psychisch kranken Menschen verletzen. Man kann das anders sagen. Ne? Man kann sagen, ey, du hast gerade dieses Wort verwendet. wenn das einfach zu lapidar verwendet wird, dann sorgt es dafür, dass psychisch kranke Menschen darunter leiden, weil dieses Wort dann einfach mehr im Umlauf ist und man wirklich eine psychische Krankheit einfach nicht mehr entsprechend bezeichnen kann und so weiter. Also du musst es einfach ein bisschen ausführen und nicht sagen einfach nur, das ist ein Angriff,
ja,
und
so wird das auch
dann gleich auf ihn losgehen.
Also wie sie es gesagt hat, so wird er es halt niemals lernen, weil er sich dann ja auch so ein bisschen angegriffen gefühlt, hier die Frau, die, was ja auch so, er hat ja auch sich so ein bisschen angegriffen gefühlt auch, weil sie es ja sehr scharf formuliert hat. Und es ist ja klar, dass er da nicht einfach so sagt, ah ja, stimmt, ja, sag ich nicht mehr. Und dann so komplett verständnisvoll reagiert. Deswegen ist die Situation dann auch so ein bisschen unnötig eskaliert. Aber ich war dann eigentlich ganz froh, dass Layla, dass dieser so ein bisschen versucht hat, die Wogen zu glätten. Das fand ich ganz gut am Ende.
Ja. Ja, es war halt so ein typisches Gespräch, was dann dadurch, also wie man es auch tausendmal in überall sieht.
Ja.
Also es war ja eigentlich, ne, also sie bringt es gleich auf so ein persönliches Level. Du bist intolerant und du verletzt psychisch kranke Menschen. Dann sagt er aber direkt, ja, macht es dann auch nochmal größer und sagt, das ist die Staffel der Political Correctness.
Ja, stimmt, das hat
er. Ich hätte mich niemals beworben, ne? Dann wird es gleich wieder so ein Ich gegen Woke und so Argument, und dann sagt er danach eigentlich so diesen klassischen Trump-Satz, ich bin der toleranteste Mensch ever. Dieser unfassbare Superlativ. Und dann ist es so eine komische Präsidentschaftsdebatte, die immer wieder weiter multipliziert wird, und es wird immer schlimmer und es wird immer auf noch größeres Level gehoben. Also es war wirklich so beispielhaft für so einen falsch geführten Konflikt einfach von Beginn an, wo beide einfach anders reingehen müssen. Mm. Und also viel Aufregung um recht wenig. Aber das sind halt Konflikte, die es in einer reinen Männerstaffel nicht gegeben hätte, bin ich mir relativ sicher. Und ich finde das grundsätzlich ja interessant, weil, oder auch wertvoll vielleicht sogar, weil, ne, wir sagen es ja auch immer, das ist ja nicht ein zu 100% wokes, aufgeklärtes Publikum, was da solche Sendungen schaut. Und wenn dann solche Debatten auch mal da stattfinden, dann erreicht's und überzeugt vielleicht auch ein paar Leute, die davon noch nicht überzeugt waren, einfach ein Bewusstsein davon zu haben.
Deswegen finde ich es halt ein bisschen schade, dass es halt nur auf RTL Plus stattfindet, weil ich glaube, dass sehr viele Leute, die ab und zu mal die Bachelorette geguckt haben im Fernsehen, jetzt nicht extra sich ein RTL Plus-Abo holen, um das zu schauen. Und ich glaube, das wäre noch mal ein bisschen cooler gewesen, wenn man auch diese Message so 20.15 Uhr bei RTL senden würde.
Das ist eh ein bisschen so ein Bad Look, ne? Dass man jahrelang schon die Kritik hat, dass Prince und Princess Charming nur in der Nische, sagt man,
bei Vox
bei RTL Plus stattfinden.
Auch
bei Vox dann auch mal so ein bisschen.
Also es ist richtig schlechten Zeiten.
Genau, und auch Monate nach der Internetausstrahlung quasi.
Ja.
Und dass man jetzt in der ersten Staffel, wo es auch mal um nicht heteronormative Beziehungen geht, dass man dann auch direkt in die Nische damit geht und auch direkt ins Internet wandert damit. Ne? Also es hängt wahrscheinlich einfach nicht damit zusammen, sondern es hieß, ey, ihr läuft nicht mehr, was die Zahlen angeht im linearen Fernsehen. Überlegt euch mal, wie ihr jetzt im Internet weitermacht, und dann ist man halt darauf gekommen. Also ich denke nicht, dass es hieß, nächste Staffel machen wir definitiv die B-Staffel, ja, dann müsst ihr aber ab ins Internet so. Also ich glaube, so lief es nicht.
Nee,
aber es ist einfach nur ein schlechter, es sieht ein bisschen doof aus jetzt, so dass man mit der ersten queeren Staffel quasi bei der Bachelorette einfach dann im Internet läuft. Aber ne, es ist ja eh so, dass man bei RTL Plus jetzt nicht unbedingt von einer Nische sprechen muss. So, das ist einfach, die haben sehr hohe Einschaltzahlen da auch. Und jetzt ist es eben so. Ja, dann ist in Folge 3 der Satz gefallen, es geht so richtig los jetzt. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, es ist Folge 3, Leute, also irgendwann müsste es auch mal losgehen. Ja. Weil es ist ja immer noch so, also in Folge 3 war jetzt noch nicht wirklich irgendein Date oder sowas.
Nee,
ne?
Also, überhaupt so eine richtig krasse Annäherung auch nicht. Oder irgendwie so ein besonderes Gespräch.
Das war die erste Nacht der Rosen in Folge 3.
Ja.
Und die wurde noch nicht mal fertig aufgelöst. Also jetzt der Cliffhanger auf Folge 4 ist ja, dass wir noch nicht mal wissen, wer rausgefallen ist. Also finde ich einerseits gut, dass man nicht immer diesen klassischen Aufbau hat, aber andererseits finde ich, hat man diese Vorstellung jetzt schon ziemlich ausgereizt in den ersten 3 Folgen. Das war schon relativ slow. Hast du noch was zu sagen zur Bachelorette?
Aber mir ist nur noch hier Devin, also der mit der Gitarre, ist mir sehr gut positiv aufgefallen, weil es ging ja darum, dass sie ja gesagt hat, sie hatte in der Vergangenheit auch offene Beziehung geführt und auch eine Poly-Beziehung und dass viele Männer ja nicht damit was anfangen konnten. Und ich finde, er hat mit von den Männern so am besten reagiert und hat irgendwie nicht unangenehme Fragen gestellt. Irgendwie so, ja, wie ist es denn so? Was präferierst du? Und ja, was brauchst du denn eher? Und bla bla bla. Sondern er hat wirklich Verständnis für die Situation gezeigt und so. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bei den meisten Männern, die waren eher so ein bisschen aufgeschmissen und verwirrt. Was ja auch nichts Schlimmes ist, aber ich fand es schön, dass er da so sehr offen war.
Man weiß dann natürlich immer nicht, wie viel Taktik dabei ist und so.
Ja, klar. Aber ich traue ihm das irgendwie zu, weil er irgendwie auch sehr nahbar war. Also er hat ja auch dann in der zweiten Folge oder so, waren die ja da am Pool. Und dann hat er, glaube ich, über seine Ex-Freundin gesprochen und so, dass ihn das total mitgenommen hat. Und ich glaube, der hat auch da geweint oder so in dem Interview. Also ihm kaufe ich das auf jeden Fall ab. Also bei anderen dann eher nicht. Aber bei ihm würde ich schon sagen, dass er da nicht irgendwie rumlügt. Und sie war ja auch sehr angetan von ihm.
Ich bereite mich übrigens jetzt schon mal auf die Enttäuschung vor, wenn diese Männer jetzt aus dieser Staffel, die wir jetzt vielleicht als irgendwie, ja, verständnisvoll und so irgendwie wahrnehmen und irgendwie fast so sympathisch, wenn die zu Bachelor in Paradise irgendwann kommen und wir so denken, was ist mit den Leuten passiert? Ja. Das sind ja die gleichen Vollidioten wie sonst auch.
Ja.
Also davor habe ich jetzt schon so ein bisschen Angst und ich bereite uns und euch schon mal jetzt darauf vor, dass das wahrscheinlich passieren wird bei dem einen oder anderen.
Oder es kommt ein bisschen später, wie der Lukas-Effekt, der dann erst bei Aito und Prominent getrennt hervorgestochen ist.
Na gut, dann war das unsere Besprechung zur Bachelorette. Durchaus gefährlich, was da passiert. Wir werden es weiter beobachten. Und jetzt, nachdem ich euch nochmal gesagt habe, dass wir gleich zu noch ein paar News kommen, gehen wir in die Hausaufgabe von Paul. Wie gesagt, Paul wollte, dass wir in Folge, ich glaube, das ist die zweite Folge ever von First Dates Hotel reinschauen. Und ich werde die Folge natürlich auch wieder verlinken in den Shownotes. Dann könnt ihr auch mit uns mitschauen und überprüfen, ob Paul denn da uns eine gute Hausaufgabe aufgegeben hat. Ich finde auf jeden Fall schon, ich kann verstehen, warum Paul die Folge manchmal rewatcht und dann gehen wir mal rein, oder? Also wir haben First Dates Hotel, was ich, glaube ich, in meinem Leben so anderthalb Mal gesehen habe oder so.
Okay.
Also ich weiß ungefähr, wie das Ganze abläuft und so und habe mal eine Einzelfolge, glaube ich, im Ganzen auch mal gesehen. Aber es ist jetzt nichts, was ich sonst so regelmäßig schaue, wie es bei dir.
Ja, also ich habe noch nie eine First Dates Folge gesehen und ich habe noch nie First Dates Hotel.
Wie, du hast geguckt. Noch nie First Dates?
Nee, noch nie.
Du hast noch nie First Dates, die normale
Ausschnitte,
Version geschaut.
Aber noch nie komplett, nicht mal eine Folge. Und deswegen war ich sehr überfordert, muss ich ehrlich sagen, weil ihr hattet das ja in eurer Besprechung auch gehabt, dass es immer so, bei First Dates immer so wild hin und her zwischengeschnitten wird, oder war das nicht? Oder war das da? Ich weiß es nicht genau. Und auf jeden Fall, ich war hier so überfordert, weil erstmal ja Geschichten von der vorherigen Folge übernommen werden, wo ich so direkt verwirrt war, so, hä, was passiert hier? Dann sagt die eine, und es war die zweite Folge ever, sie ist zum dritten Mal hier, und ich so, was? Und dann, kommen neue Leute rein, ich weiß nicht, zu wem welcher gehört, dann wird random dieser eine Mann am Anfang vorgestellt und dann dauert es irgendwie ultra lange, bis dann die passende Frau dazu kommt, wo ich den Typen schon wieder vergessen hatte. Also ich war die ganze Zeit so überfordert, das zu gucken. Und weil das einfach so viele Namen waren, die ich mir merken musste, dann auch die ganzen Mitarbeiter. Also es war für mich komplett so herausfordernd.
Ja, also ich habe auch eine neuere Folge First Dates Hotel mal geschaut und da wurde so ein bisschen zurückgeschraubt, wie viel die MitarbeiterInnen von diesem Hotel an Screentime haben. Also es ist ja fast 50-50, das ist 50-50 Dates und 50-50 Roland und seine Kumpels machen da irgendwas Lustiges. So.
Ja, genau.
Also es ist ja wirklich von krass, wie oft irgendwie der Poolboy da irgendwie zu sehen ist und dann gibt es noch die Frau an der Rezension und an der Rezeption, so heißt es. Ihr könnt gerne eine Rezension schreiben bei Apple Podcast natürlich. und dann wieder zurück zur Bar und so, also unfassbar viele Leute, die dafür dieses Hotel arbeiten.
Also ich war auch so, der Anfang war ja, dass Roland dann irgendeinen Typen auf der Liege so nass macht. Und es war für mich schon so, hä, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war ganz schlimm irgendwie für mich.
Ja, und dann sagst du schon richtig, es geht mit so einer Storyline los, die sich wohl noch aus der ersten Folge durchzieht mit Olga und Arthur und Olga und Jürgen. So ein Love Triangle. Das müssen wir, glaube ich, nicht wahnsinnig jetzt auswalzen, weil es wahrscheinlich viel eher die Fans von Folge 1 beurteilen können, wie diese Story da ausgegangen ist. Aber Olga hat da irgendwie diesen neuen Typen da gedatet und dann gab es so eine ganz creepy Szene, wie ihr Ex Arthur auf einmal so im Pool dann oder daneben so saß und die beiden wirklich einfach nur so beobachtet hat, so creepy beobachtet hat einfach. Ja, dann gab es immer mehr so Streitgespräche, so nach dem Motto, ich will dich aber nicht mehr, aber wieso denn nicht, wir haben uns doch geliebt und so. Also es ist so eine Folge von Ex on the Beach Senior, basically. Ja. Und dann geht der eine Typ einfach weg und sagt, nee, du bist offiziell noch nicht mit ihm irgendwie getrennt und das ist für mich nichts, deswegen gehe ich hier raus.
Ja, obwohl sie auch so gesagt hat, dass sie keinen Bock hat. Also sie hat es ja ganz klar kommuniziert, dass sie sich keine Beziehung mit ihm vorstellen will. Und der Typ so, nee, also ihr habt jetzt noch mal ein Date. Und ich so, hä, woher kommt das denn? Nur weil der andere Typ wie in der Folge gequatscht hat. Also ich habe das einfach alles nicht verstanden.
Ja, und da gibt es noch so ein ganz schlimmes Bro-mäßiges Gespräch zwischen den beiden Männern, wo er dann sagt, ah, ich merke doch, da ist doch noch was bei euch und deswegen, nee, ich kann so nicht, ich kenne mich ja auch aus, in welcher Situation du gerade bist und deswegen, also ich glaube, er hat einfach keinen Bock auf Olga und ist deswegen gerne, hat diese Einladung gerne angenommen und ist dann einfach nach Hause gegangen. Naja, aber dann, wie du schon sagst, ziehen immer mehr Leute ein und man kennt sich teilweise gar nicht mehr aus, wer jetzt einzieht und welche Frau für jemanden ist. Das ist anders als bei First Dates, der Normalo-Version oder der normalen Version, weil da ziehen halt hintereinander einfach Mann, Frau oder Mann, Mann oder Frau, Frau ein und man weiß einfach, wer füreinander jetzt ist. Aber hier ist es so, dann zieht der Antonio ein, dann kommt irgendwie die Eveline, man denkt so, hä, die haben noch ein ganz anderes Alter, dann kommt irgendwie Juliane rein, dann kommt Bernie oder also alle so hintereinander und man muss sich dann irgendwann selber zusammensetzen, wer jetzt zu wem gehört. Aber ja, ich würde sagen, die beiden Besonderheiten, die es gibt schon drei, die vielleicht so ein bisschen Analyse wert sind. Also einerseits haben wir natürlich Juliane und Bernie. Dann haben wir noch die komplette Antonio-Story. Der ja, also Antonio zieht ein und es ist klar Prank-Alarm. Ne? Also jetzt geht's hier gleich richtig los, denn Mariella ist ja die man auch schon von First Dates kennt. Das ist die Barfrau oder Kellnerin. Weißt du?
Weil da hat er nämlich gesagt so, ja, zum Monat, ja, ich muss kurz eine Minute mit dir reden. Und ich so, hä, was geht da ab? Und er so, ja, ich bin der Vater von der Mariella. Und ich so, wer ist das? Ich war super vorne, ist es ein anderer Gast? Arbeitet die dort? Und ich wusste auch voll lange nicht, wer ist das von den Mitarbeitern? Ist es die an der Rezeption? Ist es die, ich wusste es nicht. Und ich habe so schwer das gecheckt. Ja.
Er verrät Roland, dass er der Vater ist von Mariella. Und Mariella ist die Kellnerin, die schon seit Ewigkeiten bei First Dates auch ist. Und das ist natürlich dann schlecht erklärt, weil jemand wie du, der da neu reinkommt, was ja auch legit ist bei Folge 2, könnten auch noch andere Leute einfach so reinkommen, die checken es halt eventuell nicht. Naja, aber er sagt, er will seine Tochter quasi überraschen, hat aber jetzt gleich auch dann ein anderes Date eben. Und die Tochter ist eben die Kellnerin, deswegen potenziell Prank-Gefahr gleich. So, das wird dann so aufgebaut. Und dann würde ich sagen, das andere, was noch bemerkenswert ist in der Folge, dass Anni einzieht, also nicht unsere Anni, sondern Anni, Komma oder in Klammern 82, die zieht ein und man ist gespannt, wen sie jetzt da vorgesetzt bekommt. Lass mal anfangen, wir können kurz die Antonio-Geschichte beenden, vielleicht am Anfang. Antonio wird gepaart mit Eveline oder Evelyn.
Die gerne heiße Unterwäsche anzieht. So als Fakt, das habe ich mir aufgeschrieben.
57 Jahre alt, sie verwöhnt Männer mit Zärtlichkeiten und Sex, steht bei mir da. Mhm. Hat sie auch gesagt. So, ist Immobilienmaklerin, glaube ich, war sie, gell?
Habe ich vergessen.
Und Antonio, wie würdest du den beschreiben? Wie kann man sich den vorstellen? Ich würde sagen, also ich habe mir aufgeschrieben, bei mir steht da, und ich habe es auch Anni gesagt, die mit mir die Folge auch geschaut hat, kennst du von Lazy Town Onkel Meinhardt?
Ja.
Ja, so sieht er aus. So könnt ihr euch den vorstellen. Google mal Onkel Meinhardt und ein komplett gelbes Outfit für den Abend.
Das fand ich auch so, wild,
So kann man sich den vorstellen. Italiener, ne, hat aber jetzt keinen Akzent oder sowas, sondern ist so, weiß ich nicht, so Marke Deutschlehrer bisschen, finde ich. Hat so einen Hut auf und kommt dann da rein. Dann geht dieser Prank da auf irgendwie. Ne? Der Vater kommt in Richtung Türschwelle, wo die Kellnerin, a.k.a. seine Tochter, wartet. Und sie ist erschrocken und umarmt ihn und weint. Und oh Gott. Und dann hat sie gesagt, ich gebe dir ein Zeichen, wenn ich die Frau gut finde, dann bringe ich euch ein Glas mit einer Orange drin, und wenn ich die Frau schlecht finde, dann, oder er sagt es ja zu ihr, ne, dann bring ein Glas mit einer Zitrone drin. So. Und dann, naja, geht der Mann rein, und dann kommt eben die Frau an, die Eveline, 57, und die beiden, ja, werden miteinander gematcht, und dann, ja, weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es da ultra romantisch zuging.
Nee, es war komplett langweilig.
Ja.
Wie sehr viel in der Folge. Also, aber ja, keine Ahnung, der einzige Gag, warum er das auch gezeigt hat, war halt, dass er seine Tochter da geprankt hat und dass sie da hingehen musste und dann mit dem Glas, mit der Orange, und dann ihrem Vater so den Segen gegeben hat, ja, du kannst sie gerne kennenlernen, ich finde die ganz gut. Und das war es eigentlich.
Ja, richtig. Also die können wir schnell hinter uns lassen. Dann Anni, die hatte ein bisschen, ja, Pech mit den Männern, würde ich sagen, ne? Denn sie wurde gepaart mit Siggi. Anni und Siggi. Siggi ist, glaube ich, 76 oder sowas.
Ja,
in den Dreh.
Und sie war auf jeden Fall älter.
Er war so ein Hamburger Original, ne, eigentlich, der dann da
reinkam. Die Janske hätte bestimmt gematcht. Ja, wahrscheinlich.
Ja, vielleicht kennt sie ihn auch von irgendwelchen Club.
Wahrscheinlich, ja.
Aber er kam rein und hat direkt irgendwie so alle so gekannt ein bisschen, denn er war schon mal bei First Dates dabei. Nicht erfolgreich. Ja, also habe ich mir auch nur, ich habe seine Folge jetzt auch nicht gesehen, aber das habe ich mir zusammengereimt, ne, weil er alles schon so ein bisschen kannte.
Das habe ich auch nicht verstanden, weil er meinte so, ja, ich war schon mal dabei, weil er ja auch die Mitarbeiter und so kannte. Und ich dachte, er war bei First Dates Hotel schon, keine Ahnung, ich weiß
nicht. Nee, also ich glaube, alle, die sagen, ich war schon mal zwei, drei Mal dabei, die waren alle schon bei First Dates dabei.
Okay, gut, ja, dann gibt's auch Sinn, ja, okay, weil das hat mich so verwirrt. Ja.
Genau, und er ist, wie gesagt, so Marke Hamburger Original und spielt diese Karte von wegen, ich fühle mich hier schon heimisch ein bisschen zu sehr.
Ja.
Ne, also, weil er auch dann mit Mariella, der Kellnerin, wie gesagt, so ein bisschen so, ja, nicht rumflirtet, aber irgendwie so tut, als hätten sie irgendwie so eine History zusammen und dann irgendwie auch so sagt, du bist ja schon verheiratet und so, und sie dann, ja, ich bin glücklich verheiratet und so. Das ist alles so. Opa reißt sie zusammen.
Sie hat doch gesagt, sie ist nicht verheiratet, oder? Er hat sie doch gefragt, bist du verheiratet? Und dann hat sie gesagt, nee. Und dann meinte er so, hey, ja, aber ich habe mit ihr das letzte Mal mich so lang unterhalten, und sie meinte, sie will heiraten. Oder war das nicht so? Ich glaube, so war es.
Vielleicht habe ich es auch nicht gecheckt.
Und halt Anni, das so als, ach, das geht ja gar nicht, dass er mit den jungen Frauen da flirtet, interpretiert, was ja gar nicht flirten war, sondern einfach nur, weil er sich irgendwie da mega cool gefühlt hat, weil er doch schon einmal war und dann halt so sich irgendwie wichtig
nicht, dass
machen wollte.
Flirten war, aber es war irgendwie unangenehm trotzdem.
Ja, es war
also
trotzdem
es war
so erniedrigend
nicht wahnsinnig lustig
gegenüber Mariella, weil sie da ja einfach nur Mitarbeiterin ist und einfach nur den Leuten das Essen gibt und so, und dann wird sie da so komisch angesprochen auf private Sachen.
Ja, genau. Also er hat diese Karte, wie gesagt, einfach so ein bisschen zu offensichtlich gespielt mit, ich kenne mich hier aus und so. Mhm. Und wäre das Gespräch super geil gewesen und er hätte diesen Moment gehabt, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen.
Ja,
aber
ja,
der Typ hat halt einfach keinen Bock gehabt auf sie. Das hat man auch gemerkt, und er hat es ja auch gesagt, eigentlich hätte er sich jemand Jüngeres, glaube ich, vorgestellt.
Ja.
Mhm. Und sie hat auch andere Erwartungen gehabt, so in Sachen Verhalten, die fand ihn einfach nicht so polite von seinem Verhalten her. So, und dann war das ein unfassbar unangenehmes Date, und ich finde, dass bei alten Menschen das ja grundsätzlich noch unangenehmer wirkt, weil die sich ja auch nicht so zurückhalten, sondern denen merkt man das an der Körpersprache ja viel, viel mehr an. Denen ist das scheißegal, die lassen dann auch einfach mal die Stille noch länger stehen und so, und das ist dann einfach nicht schön anzuschauen, das ganze Ding, weil da auch keine guten Gespräche zustande kommen, und dann ist Roland auch irgendwann eingeschritten und hat gemeint, darf ich euch rausbegleiten, so. Und dann war die Sache relativ schnell gegessen. Schnitt, nächster Tag, ne, das ist ja First Dates Hotel. Siggi ist nach Hause gefahren, glaube ich, aber Anni hat sich einquartiert im Hotel, wacht auf, geht an den Pool, an die Poolbar. Und da nimmt auf einmal ein anderer Herr Platz, und zwar Gerd.
Ja.
Gerd ist auch so Mitte 70, glaube ich, auch ein bisschen jünger als sie, glaube ich. Aber ist ein Charmeur alter Schule eigentlich, ne? Und ist vor allem nicht so ein Manly Man, sondern kann damit auftrumpfen, dass er auch mal backt und auch mal kocht und so. Ja, und sie hat gesagt, sie hat ja noch nie einen Mann wie ihn, der auch mal kocht und backt und diese ganzen Sachen macht. Und das fand sie super toll. Aber Gerd war auch eine Maus, finde ich. Also Gerd war auch super.
Ja, den fand ich auch nett. Aber ich hatte es so, ich habe es auch ehrlicherweise am Ende nicht mehr so krass aufmerksam geguckt. Aber war das nicht so, dass er dann gesagt hat, ja, ich muss jetzt zu einem anderen Date und ist dann einfach gegangen?
Ja, das habe ich überhaupt nicht gecheckt.
Das war nämlich ganz weird.
Also hat man ihn einfach reingeschickt, um so sie zu ärgern oder was war, also das kann ja, es muss ja, weil er hat da gemeint, er muss jetzt weg, er muss jetzt einfach gehen.
Ja.
Und es kann ja nur damit zusammenhängen, dass er wirklich einfach dafür reingeschickt wurde, sie so ein bisschen geil zu machen oder was weiß ich, und sie so ein bisschen anzuflirten. Und dann muss er aber weggehen. Ich habe es nicht gecheckt. Also ich weiß nicht, ob er dann in der nächsten Woche irgendeine Rolle spielt, also in der Folge danach, ob er dann wirklich auch Hotelgast wird, aber denn er gern, warum ist er dann überhaupt auf sie losgelassen worden? Also, hä? Ich hab's nicht verstanden.
Ja, es war auch so abrupt zu Ende. Und er ist einfach dann aufgestanden und dann saß die Arme einfach alleine da an der Bar.
Naja, das war auf jeden Fall die Annie-Story in dieser Geschichte. Dann ein kurzer Zwischenmoment. Ein anderer Mensch zieht ein namens Dennis. Und ich konnte meinen Augen kaum trauen und meinen Ohren vor allem auch kaum trauen. Denn exakt das ist passiert, wie in meiner Lieblingsfolge von First Dates. Wir haben vor ein paar Wochen drüber geredet. Die Begrüßung von Roland Trettl.
Ja.
Er hat es wieder getan. Er hat gesagt, ne, Dennis kommt auf ihn zu, ein Mann, der einen schicken Anzug trägt, und er sagt als allererstes, cooler Typ. Ja. So.
Und ich fand auch seine Reaktion geil, wieder, weil er so einfach mit den Schultern nur zuckt, weil was willst du darauf antworten?
Ja. Das fand ich sehr witzig, dass es mal wieder passiert ist. Ja. Auch wenn er hier im Hotel in der Schweiz ist, dann trotzdem kann er nicht anders, als die Leute möglichst unangenehm begrüßen. Naja, kommen wir zum Highlight. Kommen wir zu Bernie und Juliane und zu dem Grund, warum ja auch Paul gesagt hat, schaut euch mal die Folge an. Mhm. Und ich kann es verstehen. Also die beiden sind wirklich äußerst kurios zusammen, aber sich für sich alleine auch schon. Also ne, man muss sagen, Bernie ist ein Österreicher, der so ein bisschen so, man könnte sagen, so der legitime Nachfolger von Arnold Schwarzenegger so ein bisschen, der auch extrem, also extrem muskulös ist und auch so eher so dieses Actionheld der 80er Jahre,
ja,
also so ein bisschen
voll.
So aussieht, so durch seine, weiß ich, durch seine Arme und durch seine Größe und so, der ist so ein bisschen so der sanfte Held irgendwie.
Ja, es hat auch gepasst, weil er so gesagt hat, ja, so vom Format her, Pamela Anderson. Und dachte ich mir so,
das
passt ja voll in die Zeit auch direkt noch.
Ja, yeah. Irgendwie hat er für mich so oldschool ausgestrahlt, so, ne, der Typ. Und dann, wurde er gematcht mit Juliane. Juliane ist, glaube ich, 33 oder so. Mm. Und ja, hat eine besondere Art zu sprechen,
sehr.
Also Paul hat gemeint, das ist Pauls Worte, dass er denkt, dass er zumindest das Gefühl hatte, wenn beide sprechen, die wirken komplett stoned. Und diesen Eindruck, den kann ich verstehen.
Ja, also ich finde auch gerade bei Juliane, also sie wirkte schon so ein bisschen abwesend irgendwie und hatte auch so Probleme gehabt, richtige Sätze zu formulieren. Also sowohl im O-Ton als auch dort am Tisch. Und ich habe mich gefragt, ist es, weil sie so ein bisschen nervös ist, weil sie vor der Kamera steht? Oder ist sie halt wirklich so? Und warum kommt diese Art auch so krass bei Bernie an? So, das frage ich mich halt auch irgendwie.
Ja, ich will da jetzt auch nicht zu viel spekulieren, weil vielleicht ist da irgendwas Gesundheitliches oder so. Aber es hat auf jeden Fall ein bisschen komisch gewirkt. Vor allem die beiden eben im Zusammenspiel, weil also sie eben so ultra langsam war und immer so ganz spät auch reagiert hat und so langsam gesprochen hat und so. Und er so, der war so ein Hobbyphilosoph irgendwie.
Ganz Zeit ist Geld und ich habe von beiden nicht viel.
Ja, genau, der hat so ein paar vorbereitete Sprüche, glaube ich, aber auch so ein paar Sprüche, die einfach auf der Rückseite von so einem Mancherie irgendwie auch gedruckt sein könnten.
Die meisten Männer und bieten Frauen einen Ständer, ich ein Ständchen. Ich auch kurz mal reinwerfen.
Ja, genau. Ja, er ist eben dann jemand, der auch so ein alter Charmeur ist, alter Schule. Ja,
voll.
Und wie durch ein Wunder funktioniert das mit den beiden irgendwie. Also man hat auch nicht so, normalerweise hat man ja immer den Punkt oder den Moment, wo der Funke überspringt, den merkst du bei denen überhaupt nicht. Sondern das, man denkt so, okay, die werden sich jetzt dann gleich, da wird es Nein heißen dann in der Box und so. kommt zum zweiten Date, wahrscheinlich nicht. Und dann auf einmal ist es immer mehr flirty und es geht so von einem Moment zum anderen irgendwie, also es geht eigentlich nicht von einem Moment zum anderen, sondern es geht so schleichend, dass sie sich so annähern und dann auf einmal sitzen sie irgendwo draußen und dann gibt er ihr die Jacke und im O-Tonzimmer passiert auch sehr, sehr viel.
Yeah. Ja.
Da sitzen die beiden dann zusammen und naja, aber der Moment, den Bernie auch, den ja. Paul auch meint bei Bernie, ist, also er heißt Bernhard, ne, übrigens, da war sie erstmal schon mal so ein bisschen genau. off the throne, ne,
dass sie das
so
ist auch 34 oh Gott, alter Name. Und so ein Name, okay.
Ja. Und dann sitzen sie draußen und Bernie holt die Gitarre raus, ne?
Ja.
Also, das ist jetzt niemand, den Jansky kennen könnte aus ihren Clubs, die sie da besucht, musiktechnisch. Wie würdest du das Genre beschreiben, was er da gesungen hat? Also, was war das?
Es war vielleicht eine Mischung aus Schlager und Kuschelrock. Ich weiß auch nicht.
Ja.
Also ganz, also auch, war das eine Eigenkreation? Ja, oder?
Ich also bin wir haben so den Song dann auch, also wir haben die Lyrics gegoogelt und wir haben nichts gefunden.
Okay. Zumindest.
Also es scheint jetzt nicht irgendein ein österreichisches Volkslied zu sein, was ich auch nicht kannte. Der Text lautete, sommerlich soll unser Wetter all die Tage sein, den Winter lassen wir nicht mehr herein. So, das war so ein bisschen der Chorus und erstaunlich fand ich, dass seine Stimme einfach also komplett anders klang, als er auf einmal gesungen hat. Also der hatte auch so eine ganz komische Aussprache. Ne? Er hatte dann irgendwie so, sommerlich soll unser Wetter all die Tage sein. Und irgendwie so ganz komisch. Und der österreichische Dialekt war weg.
Ja.
Es war alles so ein bisschen off. Und man dachte sich, oh Gott, dann ist jetzt halt der Moment, wo sie dann so ein bisschen peinlich berührt ist. Aber sie sitzt ihm so gegenüber und er stammelt da seinen Text da vor sich hin und weiß ich auch nicht, ist so, ja, Marke so DSDS-Casting mäßig, wo dann im Vorstellungsfilm gesagt hat, ja, meine Freunde haben immer gesagt, das klingt ganz gut. So. Mm. Aber sie ist voll into him und ist voll des Lobes und kann es nicht fassen, was der da gerade ihr getrellert hat.
Ja, also sie war ja wirklich komplett weg und dann, was ich auch das Geilste war in der Situation, dass sie ja auch angefangen hat mitzusingen und dann irgendwie den Text, ich weiß nicht, so weiter getextet hat zusammen.
Sommerlich
parallel.
Soll unser Wetter all die Tage sein.
So, es ist ein bisschen blöd, was zu sagen, aber also was da musste ich mir daran denken, was Alex mal gesagt hat, dass Vanessa seine duale Seele sei und irgendwie, da habe ich auf jeden Fall so Vibes bekommen bei den beiden, weil das hat ja wirklich, also ich glaube, die meisten Frauen wären da einfach weggerannt und sie war da so komplett into it.
Das, was man gesehen hat, war, da sind zwei Menschen, die sich auf einmal super gut finden. Was man aber irgendwie trotzdem auch noch gesehen hat, war, dass es trotzdem noch unangenehm bleibt und dass die doch auch sich nicht so richtig verstehen und nicht so richtig dieselbe Sprache sprechen und irgendwie ständig auch ein bisschen so leicht aneinander vorbeireden.
Ja, durch die Musik also, wurden sie vereint.
Ja, das wird es gewesen sein wahrscheinlich, ja. Und danach war eigentlich so von wegen, gehen wir zu dir ins Zimmer oder zu mir und dann war es nur im letzten Moment so, dass sie dann auch irgendwie meinte, ja, aber ich wollte heute schon eigentlich alleine schlafen und
nee, sie hat doch gesagt, ihr Zimmer ist doch unordentlich, oder? War das nicht so?
Ja, ja.
Dass sie nicht aufräumen wollte, also wo ich dachte halt so, ja, okay, wie viele Koffer hast denn du da mit, als ob, aber fand ich irgendwie eine lustige Ausrede, ehrlicherweise.
Dann war klar, sie sehen sich dann am nächsten Morgen wieder und dann gibt es ein gemeinsames Frühstück und dann aber ein Herz und eine Seele. Also dann liegen sie da irgendwie dann gemeinsam und machen gemeinsam Frühstück. Und ja, da haben sie sich gesucht, gefunden, ne? Muss man sagen. Es gibt ein zweites Date, haben sie auch gemeint.
Genau.
Da denkt man noch, das geht bestimmt gut aus und dann kommt über First Date so oft die böse Überraschung am Ende der Folge, als es dann hieß im Epilog, ja, was war bei den beiden nochmal irgendwie?
Sie haben aus den Augen verloren oder so?
Die haben sie aus den Augen verloren, irgendwie sowas, ja.
Ja.
Naja, doch nicht.
Ja.
Also ich traue es irgendwie auch Bernie zu, dass er da wirklich im Rahmen von dieser Sendung gute Miene zum bösen Spiel gemacht hat. Bei ihr glaube ich das nicht, dass da irgendwie doppelter Boden war. Ich glaube, die war wirklich ein bisschen into him.
Ja.
Aber er, glaube ich, könnte auch ihr was vorgemacht haben, was natürlich nicht cool wäre, ne, Bernie?
Ja, frech.
Naja. Ich würde sagen, das war unsere Hausaufgabe, Jule. Wir haben es gemacht. Ich hoffe, ihr schaut auch ein bisschen rein in diese Folge. Die lohnt sich. Das ist eine gute Folge, wie gesagt, gute Dates. Und ich kann dich verstehen, Paul, dass du da öfter mal reinguckst, denn diesen Auftritt, sommerlich sind unsere, ne, das kann ich gut verstehen, dass man sich den paar Mal.
Aber ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass er sich diese ganze Folge immer regelmäßig antut, für anderthalb Stunden. Also.
Naja, aber er hat ja auch hervorgehoben, dass ihm speziell Bernie
Ja, das, dafür kann ich das verstehen, aber ich fand halt den Rest darum so anstrengend. Aber wie gesagt, ich bin ja nicht so in dem Universum drin. Das war für mich so, als hätte man mich gerade so ins kalte Wasser geschmissen. Ich glaube, wenn man da eh so ein Gefühl hat für First Dates oder auch First Dates Hotel, dann hat man, glaube ich, einen anderen Zugang zu. Aber ich fand es meistens auch so, also ich hatte dann auch keine Puste mehr so in den letzten 20 Minuten, aber ich einfach nur, dass es vorbei ist.
Ja, okay, kann ich auch verstehen. Also ich hatte schon ein bisschen Spaß auch, obwohl es super unangenehm war mit Anni, mit dieser ganzen Situation. Ja, es gibt ja dann noch ein Couple, ne, mit Dennis und weiß nicht, wie die andere heißt, Michelle, der das Kleid aufspringt.
Ja,
oh Gott.
Die Arme, oh nein. Und dann musste Mariella ist doch dann hinterher gerannt und hat ihr geholfen.
Ja, Mariella ist überhaupt der MVP von dieser kompletten Folge eigentlich.
Ja, voll, finde ich auch.
Trägt sie diese Folge durch.
Ja. Ja.
Na gut, dann gehen wir noch weiter zu den News, da sind vor allem die Fernsehpreise zu nennen. Der Fernsehpreis 2024. Das sollten wir uns kurz anschauen. Vor allem natürlich die Unterhaltungskategorien. Mhm. Ne? Der Fernsehpreis wird verliehen am 24. September findet die Nacht der Kreativen statt.
Oh.
Am Tag darauf dann die Award-Gala im Fernsehen.
Mhm.
Die am gleichen Abend im Ersten ab 20.15 Uhr übertragen wird. Mit Barbara Schöneberger als Moderatorin.
Natürlich.
So, da geht's los mit den Werkskategorien und der besten Unterhaltungsshow.
Mhm.
Nominiert sind Lass dich überwachen vom ZDF, Let's Dance von RTL und Wer stiehlt mir die Show von ProSieben.
Ja.
Wir sagen immer so ein bisschen, für wen wir uns entscheiden würden, würde ich sagen.
Also Wer stiehlt mir die Show, dann die letzte Staffel, ne?
Wahrscheinlich zählen zwei Staffeln in den Bewertungszeitraum dazu oder was weiß ich, keine Ahnung.
Ja, also ich habe halt Lass dich überwachen habe ich nicht geguckt. Wer steht mir Show habe ich auch immer nur so Ausschnitte gesehen und mal eine Folge, aber nicht so, dass ich sagen kann, ich habe die ganze Staffel komplett verfolgt und das Einzige, was ich halt immer gucke, ist Let's Dance. Deswegen bin ich bei Let's Dance und ich fand es auch wieder eine sehr schöne Staffel mit sehr schönen Momenten. Deswegen, das ist meine Number One für mich.
Also bei mir ist es Wer steht mir die Show. Natürlich, dafür schlägt mein Herz. Würde ich abstimmen dafür. Dann haben wir unsere Lieblingskategorie Beste Unterhaltung Reality. Nominiert sind Alone, Überlebe die Wildnis.
Sorry.
Kaulitz und Kaulitz von Netflix. Und Die Verräter, Vertraue niemandem.
Okay, interessant. Interessante Auswahl.
Ja. Also nicht mehr dabei sowas wie Stadt, Land, Liebe, ne, vom SWR oder der Kampf der Reality Stars,
genau,
auch nicht Dschungel, das Dschungelcamp oder sowas.
Ja, krass. Ja. Diese Arounder sind gar nicht dabei.
Ja, Alone ist bestimmt überraschend, ne?
Ja, voll.
War jetzt nicht popkulturell heftig besprochen worden irgendwie. Bisschen untergegangen letztendlich. Verräter hat schon, ich weiß nicht, was es war, glaube ich, auch für den Grimme-Preis nominiert, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Und Kaulitz und Kaulitz ist gerade erst gelaufen letztendlich, aber hat es
so
auch noch auf die Liste geschafft.
Weil irgendwie, ich finde, also Kaulitz und Kaulitz, klar, es ist Reality, aber ich finde, irgendwie kann man das so schwer, also ich finde generell, die drei Formate kann man eh nicht so gut miteinander vergleichen, weil die so anders sind irgendwie.
Ja.
Also deswegen, keine Ahnung. Aber ich war auf jeden Fall für die Verräter, weil ich fand das mit am coolsten, ja.
Also ich würde auch sagen, aus dieser Auswahl wäre ich für die Verräter. Ja. Ja. Also es entspricht natürlich am meisten meinem und wahrscheinlich auch deinem Geschmack.
Ja, auf jeden Fall.
So vom Genre allein. Und ich sehe es auch so, Kaulitz und Kaulitz war auf jeden Fall die beste Doku-Soap oder Reality-Soap, sage ich jetzt mal. Und ja, die beste Reality-Show, Competition-Show war dann für mich die Verräter, ja. Dann bestes Factual Entertainment, Buchstäblich Leben vom ZDF, Melzer und Hänsler liefern ab von Vox.
Mhm,
Star Kitchen mit Tim Raue von Prime Video.
Okay, davon habe ich nicht gehört. Ich bin immer bei Tim Raue immer so verwirrt, weil er hat ja auch so irgendwie so ein Format für Magenta. Und dann hat er auch.
Ist es das, oder?
Ist es das?
Nee,
für Magenta?
Quatsch. Nein, Tim Raue, nee, Quatsch. Der hat so eine Reiseshow, glaube ich, auf Magenta.
Ja, genau.
Und bei Prime ist Star Kitchen ist das, wo er mit Promis kocht, oder?
Ah, okay. Oder? Ja, ich weiß nicht. Ich hab nur ab und zu mal eingeschaltet bei der, was auf Magenta läuft. Aber das von Prime kannte ich jetzt nicht so genau.
Buchstäblich Leben. 8 Erwachsene möchten endlich lesen und schreiben lernen. Dabei werden sowohl intensive Coachings durchlaufen, als auch alte Verletzungen überwunden.
Ja, ist bestimmt ganz nett. Ah, es ist ZDF. Hier Melzer und Tänzer gucke ich manchmal und finde das ganz cool. Deswegen bin ich da am ehesten dafür. Aber ich habe die anderen Sachen auch nicht gesehen, deswegen.
Ja, ich habe bei der Tim Raue Sache wie ausschnittweise mal was gesehen, glaube ich. Ich würde dann wahrscheinlich am ehesten auch noch zu Melzer und Tänzer gehen, ja, denke ich. Aber kann sein, dass buchstäblich Leben super toll ist. Und
ja,
ich
bestimmt, kann ich mir echt vorstellen, ja.
Dann beste Comedy Late Night, Bosetti Late Night, Bratwurst und Baklava, die Show und die Teddy Teclebrand Show sind nominiert.
Ach, nicht Neo Ragazzi. Ist dir gerade eingefallen. Ach, schade.
Ja, aber das müsste ja wahrscheinlich irgendwie, oder weiß nicht, ob das hier auch dabei wäre, wahrscheinlich schon.
Ja, ich glaube, Tommy Schmidt war doch damals zu seiner Late Night, war der doch nominiert, bestimmt.
Ja, aber Late Night ist ja was anderes, das ist ja eine Talkshow eigentlich.
Ach so, ne? Ja, stimmt.
Meine ich. Also vielleicht ist das eher beste Unterhaltungsshow. Ich weiß nicht, wie das definiert ist.
Ja.
Naja, ich war kein großer Fan von der Teddy Teclebrand Show. Ich bin kein großer Fan von den Bratwurst und Baklava Boys.
Ja, da kriege ich immer nur so Ausschnitte reingespült.
Ja. Deswegen wäre ich wahrscheinlich bei Bosetti.
Ja, ich kenne alles nicht. Keine Ahnung.
Willkommen im Fernsehen-Podcast, Fernsehtalk. Naja, Personenkategorien, Unterhaltung. Beste Moderation, Einzelleistung, Unterhaltung.
Joko Barbara Schöneberg,
Klaas, Spaß. Häufer-Umlauf für 24 Stunden, Joko und Klaas. Laura von Tora für 3 gegen einen.
Ach so.
Und Sonja Zietlow für Die Verräter.
Es ist jetzt so schade, ich habe zu wenig von Joko und Klaas gesehen, aber dass sie das gemacht haben, ist ja schon ganz cool. Deswegen würde ich denen das auch gönnen, obwohl Sonja auch sehr gut war in ihrer Rolle bei Die Verräter.
Ich würde auch Joko und Klaas denen geben, weil ich die Aufgabe von Sonja, also das ist einfach nicht, also
ja,
das, was Joko und Klaas da ja machen, voll, ist schwerer aus meiner Sicht als das, was Sonja macht.
Es war das coolere Format auf jeden Fall auch, weil die auch so spontan reagieren mussten und so, und Sonja hat einfach nur ihren Text abgelesen.
Naja, es ist schon auch jetzt, ne, du musst immer die sozusagen auch mitspielen und nicht irgendwie darauf achten, klar, dass du alles verrätst mit deiner Moderationsleistung, aber trotzdem, ja. Beste Regie, okay, das sind jetzt hier diese ganzen Werkskategorien, wo wir, also ich mach's schnell, beste Regie, Unterhaltung, Andrea Achterberg für Frag doch mal die Maus, Marc Achterberg, okay, Regie-Ehepaar oder was ist da los, für Let's Dance und J. Patrick Arbeiter für Lass dich überwachen. Regie. Also ich muss ja sagen, ich bin ja nicht der größte Let's Dance-Fan, aber Regie, da könnte ich verstehen, warum es in Richtung Let's Dance geht. Ja,
ja, wäre ich auch dafür. Ja,
da musst du schon in den richtigen Momenten hinschneiden und so weiter. Und
gerade bei den Tänzen und so, also auch bei den Sachen, wo dann auch mehrere Leute tanzen und nicht nur auf ein paar fokussiert ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, auch weil es auch eine Live-Show ist, weil die anderen, also Lass dich überwachen ist auch keine Live-Show, da kann man ja so lange rumschneiden, wie man will, und Let's Dance ist ja einer der wenigen großen Live-Shows, die uns doch geblieben sind. Und deswegen würde ich allein deswegen das Ding geben.
Das stimmt. Dann bestes Buch Unterhaltung, Raphael Selter für Browser-Ballett, Brüste des Terrors, Mein bester Freund wählt AfD und der KI-Kollege, das sind mehrere Folgen, dann Thorsten Sträter für Sträter und Dietrich Kraus, Max Uthoff, Klaus von Wagner für Die Anstalt, Nahostkonflikt, Moral und der Weihnachtsmann. Also eine Einzelfolge anscheinend.
Keine Ahnung.
Bin ich relativ blank, ja. Könnte ich jetzt auch nicht entscheiden, denke ich. Beste Ausstattung, Bode Brotmüller für, und natürlich nicht nur Bode Brotmüller, sondern auch Adriano Ciarettino für die Teddy Teclebrand Show, Michael König für Lass dich überwachen und Florian Wieder per Arne Jansen, Paola von Griesheim für Let's Dance.
Ausstattung, ja, Let's Dance ist da ja immer sehr weit vorne, finde ich.
Da fand ich aber auch die Teddy Teclebrand Show gut. Also ich fand das Studio sah cool aus. Und
ja, also ich habe davon halt nichts gesehen, deswegen ich einfach nur die ganze Zeit über Let's Dance reden, wie toll das ist. Aber ja, das kann gut sein, ja.
Dann gehen wir noch pro forma auf jeden Fall auch die Informationskategorie durch. Da habe ich direkt hier die Kategorie beste Dokumentation, Reportage für euch, für uns. Gekaufte Politik Europa in der Korruptionskrise, Arte ZDF, Hamas Angriff aufs Festival, die Überlebenden des Wüstenraves, das letzte Tabu von Prime Video, Putins Bären, ARD Funk Simplicissimus, Uncovered Sucht aus der Pillenpackung, die weltweite Opioidkrise von ProSieben und Thilo Mischke. Irgendwas davon gesehen?
Also die Doku von Simplicissimus sagt mir was.
Putis Bären, ne?
Genau, ja. Das habe ich, glaube ich, gesehen. Ich weiß nicht, ob ich es komplett gesehen habe, aber ich habe dafür Teile davon gesehen, weil ich halt deren YouTube-Kanal auch sehr intensiv verfolge und die immer coolen Kram machen, ja.
Ich glaube, ich habe auch diese Hamas-Angriffe aufs Festival-Ding gesehen. Putis Bären habe ich auch gesehen und ich glaube sogar auch die Uncovered-Folge. Ich würde vermuten, dass es eher in Richtung einer Kriegsdoku geht,
ja, ich glaube auch,
zu Putins Bären. Ja. Putins Bären war halt eine krasse grafische Leistung, die aber eigentlich eine Geschichte erzählt hat, die es schon gab. Bei Der Mann im Merkels Rechner, es war ja einfach nur quasi dieser Podcast anders erzählt, auch sehr gut erzählt, aber trotzdem gab es die Geschichte oder die Recherche an sich schon, deswegen wäre ich vermutlich in Richtung der anderen gegangen. Beste Doku-Serie, Einzeltäter von ZDF, das kleine Fernsehspiel, Frontal, White Angel, das Ende von Marinka und ZDF-Zeit, Putins Krieger. Ich habe nichts davon gesehen, deswegen würde ich das überspringen. Beste Informationen, Hart aber fair, Heute-Journal vom 9. November 2023 und Maischberger. Da ist natürlich schon zu bemerken, dass Louis Klamroth in seinem ersten Jahr, dann, wo er hier eligible war, direkt hier nominiert wurde. Dann Bestes Infotainment, Die 100, was Deutschland bewegt, ARD, NDR, WDR. My Think X, die Show, wie populistische Politiker uns verarschen. Und Tracks East, Inside Russia, Alltag in Putins Reich mit Mascha Borzunova. Ja, ich glaube, wir müssen hier nicht mehr dann direkt abstimmen, aber ja, My Think macht es schon auch.
Ja, immer so ein paar Ausschnitte fand ich immer ganz gut, ja.
Immer sympathisch.
Ja.
Und ich weiß nicht, war das die Show, wo sie dann
vertreten wurde
hat und alle verarscht hat?
Ach so.
Was?
Das? Wo sie ich dachte, es gab doch. Nein, wo sie doch mal vertreten wurde. Da gab es doch auch eine Folge, oder?
Sie wurde ganz lange vertreten.
Ne?
Sie hatte doch eine Schwangerschaftspause.
Ja, stimmt. Oder? Ich dachte, es sei nur eine Folge, aber okay, gut.
Ich glaube, es war länger.
Okay, ja. Aber ja, ich habe das auch mit dem Prank. Das habe ich aber auch mitbekommen, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das könnte es gewesen sein, vom Titel her.
Ja.
Dann die Personenkategorien, beste Moderation, Einzelleistung, Information, Ina Ruck für die Berichterstattung aus Russland, Steffen Schwarzkopf für In der Gewalt der Hamas, das Geiseldrama von Gaza und Welt-TV-Spezial 2 Jahre Ukraine-Krieg live aus Kiew und Esther Sedlacek für die Sportschau UEFA Euro 2024. Ja, ist auch wieder hier schwer zu vergleichen, ne?
Muss man so sagen. Ich finde halt Sport, also schwer zu vergleichen mit einer Frau, die aus Russland berichtet hat. Also wem soll man das dann da geben?
Ja.
Also.
Dann, ich mache es hier ganz schnell mit beste Kamera, Information, Dokumentation. Ich sage jetzt mal nur die Werke quasi, Einzeltäter, Terra X, die Arktis, 66 Grad Nord und für Wachtendock. Was? Wachtendonk, habe ich noch nie gehört. Naja, beste Montage, der Fall Jens Söring, tödliche Leidenschaft. Das ist die Netflix-Geschichte über Jens Söring. Kim Frank für Echt, unsere Jugend, ne? Der hat ja selber geschnitten. Und Annette Muff für Kapital B, wem gehört Berlin? Habe ich auch noch nie gehört. Beste Sportsendung, FIBA Basketball WM 2023, Handball EM 2024 oder Sportstudio Live UEFA Euro 2024. Hier natürlich auffällig, dass die ARD nicht nominiert wurde, sondern das ZDF für die komplette
und
Show.
Olympia während Esther Sedlacek auch nicht. Hä? Also die...
Ja.
War das ist dann zu knapp vom...
Nah? Ja. Ich würde aber fast behaupten, dass die Basketball WM gewinnt, oder?
Ja. Fände ich auf jeden Fall schön.
Das hat so viel Lob bekommen, auch diese Übertragung bei Magenta TV.
Ja, und dafür, dass es ja so ein Nischenthema war, also Basketball juckt ja eigentlich keinen, und dass das dann so groß gemacht worden ist, das wäre auf jeden Fall sehr gesagt. Ich finde das irgendwie so interessant, weil ich habe ja auch, als sie rausgekommen sind, weiß ich nicht, gestern oder so, dann so mir die Nominierungen angeguckt und ich habe mir wirklich nur diese May-Nominierungen angeguckt und Reality und war so, ja, okay, und habe so gar nicht weitergeguckt, was es so gab.
Ja, jetzt haben wir noch Fiktion, da haben wir, glaube ich, mit Abstand am wenigsten dann auch gesehen, deswegen nur die Serien, also Mehrteiler und Fernsehfilme überspringe ich jetzt mal. Dramaserie, Deutsches Haus von Disney Plus, Liebes Kind, Netflix, Maxton Hall, Die Welt zwischen uns, Prime Video, Push von ZDF Neo und Die Zweiflers von ARD. Von der ARD, genau.
Ja, weil da möchte ich gerne mal reingrätschen, weil warum, also, Ich will jetzt keine Feinde machen, aber warum wurde Maxton Hall nominiert? Das ist für mich ein sehr großes Rätsel. Also, ich verstehe das nicht.
Bei Prime Video auch was vom Kuchen abhaben wollte.
Ja, also es war extrem erfolgreich und ich habe das auch geguckt und so, aber es war halt mega trashig. Und wenn man sich so die anderen Kandidaten so im Vergleich anguckt, also das passt ja auch da gar nicht rein. Also, ich verstehe das. Ja.
Beste Comedy-Serie, Die Discounter 3, Legend of Wacken und Neue Geschichten von Pumuckl. Und da ist meine Wahl auf jeden Fall eindeutig.
Ja, ich bin auch für Pumuckl, weil ich Discounter 3 nicht so gerne mochte.
Und Wacken habe ich auch nicht gesehen.
Genau, das habe ich auch nicht gesehen. Ja.
Personenkategorien Fiktion, beste Schauspieler, Schauspielerinnen. Ja,
also ich freue mich. Ich freue mich mal für. Ich weiß gar nicht, ob es Fiktion ist oder ob es für eine andere Kategorie. Ich komme irgendwie so. Aber ich freue mich sehr für die Hauptdarstellung von Pauline. Ist es da bei Fiktion oder ist es bei Comedy?
Sira Anna Fahl.
Genau, das möchte ich gerne sagen, weil ich fand die sehr richtig toll und irgendwie habe ich gefühlt, das hat keiner geguckt. Aber ich fand sie sehr toll in der Rolle.
Worum geht's denn da?
Da geht es um ein Mädel, die mit einem jungen Mann schläft, der ist auch Ludger, bla bla bla, also der von Discounter und von Dark. Und er ist der Sohn von dem Teufel, gespielt von, wie heißt sie nochmal? Bekannte deutsche Schauspielerin, dessen Namen ich gerade nicht fand. Und sie wird
Uschi Glas.
Nee, I wish. auf jeden Fall, Pauline ist halt ein ganz normales Mädchen und wird halt schwanger von ihm und trägt halt so ein Teufelsbaby in sich und bekommt auch so übernatürliche Kräfte. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, dass sie so versucht, weil sie will halt auch auf eine gute Uni gehen, weil sie gerade so im Abschlussjahr ist. Und es geht dann auch so ein bisschen um Liebesgeschichte und was jetzt mit diesem Baby gemacht wird. Und genau, das ist so die Story. Okay. Und ich mochte, das war so eine richtig kleine süße Geschichte in so einem Mikro-Universum. Und ist auch von denselben Machern von How to Sell Drugs, was man auch gemerkt hat, finde ich, so vom Humor her. Fand ich richtig, richtig gut.
Ja, schaut doch mal rein. Bei Disney Plus gibt's das zu sehen.
Ja.
Ja, Regie haben wir hier die MacherInnen von Push sowie von Crooks sowie von Die Zweiflers nominiert. Bestes Buch, Push, Deutsches Haus und Blindspot. Beste Kamera ist Oderbruch zum Beispiel dabei von Christian Alward und Christian Huck. Dann Die Quellen des Bösen, Jagd nach dem Runenmörder von RTL Plus. Alles klar. Philipp Kaminiak für Die Zweiflers. Die Zweiflers überhaupt die Produktion mit den meisten Nominierungen.
Ja, noch nie davon gehört, aber okay.
Achso, ich habe davon natürlich schon öfter gehört, ne, so ARD-technisch und so. Habe aber auch noch nicht reingeschaut, habe aber auch tatsächlich von Leuten, die ich gut finde, Gutes gehört. Also
okay.
Da könnte man vielleicht mal reinschauen. Dann beste Montagefiktion. Die Zweiflers auch wieder, was wir fürchten. Und ich bin Margot Friedländer ist dabei. Beste Ausstattung, Fiktion vielleicht noch hier, weil hier sowas, hier ist auch nochmal Pauline dabei.
Ja, ja, das sah
dann
sehr gut aus, ja.
Gute Freunde, der Aufstieg des FC Bayern. Das war dieser Film von RTL Plus über Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge und diese ganze Zeit, so wo die jung waren. Legend of Wacken auch nochmal hier. Mit einer Nominierung, ja, insgesamt, wie gesagt, 6 Nominierungen für Die Zweiflers, 4 für Deutsches Haus, 3 für Push und Legend of Wacken. Die meisten Nominierten für Informationen war Einzeltäter und die meisten Nominierten in der Kategorie Unterhaltung, Lass dich überwachen und Let's Dance mit jeweils 3 Nominierungen und jeweils 2 die Teddy Tech-LeBran-Show und Die Verräter. Ja, das sind die Nominierungen insgesamt für den Deutschen Fernsehpreis. Die Verleihung, das Datum haben wir euch schon gesagt. Wer reinschauen will, kann gerne reinschauen. Wir melden uns dann nochmal wieder, wenn die Preise verliehen sind und schauen, ob wir da mitgehen würden und ob wir mit unseren Predictions, die teilweise gar keine waren, richtig gelegen sind oder nicht. Ja, dann noch ganz kurz Raab, ne?
mein Lieblingsthema.
Am Samstag ist der große Kampf, nächste Woche. Ja, wie sieht's bei dir aus mit der Vorfreude? Geht's jetzt langsam los oder nicht? Wir haben jetzt einen neuen Trailer bekommen zu unserem Zeitpunkt. Wir nehmen auf am Freitagabend, da haben wir bisher diesen Trailer gesehen mit Raab, der da gegen immer noch im Fatsuit gegen diesen Box. Also ich habe den gesehen, du hast ihn noch nicht gesehen, ne? Glaube ich.
Nee, dieses Thema. Ja, ich bin so.
Boxsack.
Ich bin so froh, wenn dieses Thema vorbei ist. Ich habe das Gefühl, ich sitze jedes Mal und sag so, und ja. Und ich so, ich sag jedes Mal, ich habe das nicht mitbekommen damals. Ich war zu jung, als die da gegeneinander geboxt haben. Mich juckt das nicht, mir ist das scheißegal. Aber ich werde es halt trotzdem gucken, weil ja, ist halt schon so Raab nach den allen Jahren wieder zu sehen, ist ja schon interessant.
Also jedenfalls in diesem Mind-Trailer war jetzt auch Pamela Reif, die ja schon in der Ankündigung eine Rolle gespielt hat, zumindest indirekt zu sehen. Und hat so gemeint, hat irgendwie so eine Andeutung auf einen Doktor gemacht. Und jetzt wird im nächsten Video wahrscheinlich irgendein Doktor da zu sehen sein. Und es wird spekuliert, ob es Dr. Bob ist oder der Landarzt ist oder wer auch immer, ne? Der Bergdoktor oder wer es ist. Ne? Ja. Das ist jetzt die Frage. Also die machen das schon einigermaßen gut, auch wenn ich jetzt noch gar nicht so die riesige Werbekampagne wahrnehme gerade. Aber die kommt vielleicht noch. Am Samstag ist es auf jeden Fall soweit. Und was aber trotzdem ja auch bekannt wurde, ist, dass, also irgendwie jemand hat berichtet, dass Stefan Raab für diesen Kampf alleine irgendwie 7 Millionen oder sowas bekommt.
Ja.
So. Aber die große Schlagzeile war, dass DWDL exklusiv vermeldet hat, dass RTL Raab Entertainment, also dieser neu gegründeten Produktionsfirma von Stefan Raab und Daniel Rosemann, 90 Millionen an Budget in den folgenden Jahren zugesichert hat. Und deswegen scheint es eigentlich relativ klar, dass mehr als nur dieser Boxkampf stattfinden wird mit dieser Produktion.
Wahrscheinlich alles dann für diese Sendung, wo dann der nächste Raab gesucht wird. Da werden wahrscheinlich dann 80 Millionen reingehen, oder?
Ja, und Eltens 12 natürlich.
Ah ja, stimmt, ja, wichtig.
Auch ein paar Millionen. Ja, es ist auf jeden Fall ein großes Commitment und es gab jetzt irgendwie nochmal so ein Interview mit dem ProSieben-Chef Hannes Hiller, meines Wissens, irgendwie auf der ProSieben-Homepage oder so, wo er dann irgendwie meinte, gefragt nach Stefan Raab, dass er für außergewöhnliches Fernsehen steht oder stand oder so, hat es irgendwie so formuliert, aber wir bei ProSieben richten uns eher danach, innovatives Fernsehen herzustellen und so, also so ein leichter Seitenhieb von wegen, Raab ist ein Mann der Vergangenheit und wir schauen eher in die Zukunft und kann es verstehen, also es kann halt auch ein riesen Minusgeschäft werden, dieses ganze Ding mit den 90 Millionen, also das ist schon eine Menge Geld und bin gespannt, ob die Sendungen das wieder einspielen können.
Ja, also wenn Raab dabei ist, vielleicht, aber wenn das sowas ist wie täglich frisch geröstet mit Knossi oder Fame Maker oder so, dann, und wenn er am Anfang dann ist, ja, Raab sitzt da mit einer Tüte Popcorn in der Regie, das reicht nicht. Also da wissen wir alle, die sind alle kläglich gescheitert, keiner hat das gejuckt und ich glaube, mit seinem Gesicht kann er noch geworben werden, aber ich glaube, dass es auch auserzählt ist. Das ist jetzt ein rieses Ding mit diesem Boxkampf, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Raab-Hype dann irgendwie auch wieder sehr abebbt nach ein paar Monaten und dann Leute dann wieder so dran gewöhnt sind, ihn vielleicht regelmäßig zu sehen, wenn das jetzt stimmen sollte mit dieser Show da. Und dann wird das wahrscheinlich sich dann auch in den Sand verlaufen.
Ja, ich denke mir halt, wenn er so eine Art Nachfolgersuche macht und diese Sendung wird von ihm moderiert oder wie auch immer, dann kann das einen kurzfristigen und vielleicht auch mittelfristigen Erfolg geben. Trotzdem ist für mich halt überhaupt nicht klar, wer in dieser Sendung um die Nachfolge dann, also sind es Normalos, sind es einfach so, also einfach Nicht-Prominente, die das versuchen, oder sind es dann so Knossi-artige Leute, die wirklich sein Nachfolger werden können? Das kann ich mir noch nicht so ganz vorstellen, wenn es in diese Richtung gehen sollte. Das Einzige, wo ich sage, das wird nochmal exakt so funktionieren, ist einfach die Rückkehr von Schlag den Raab.
Ja.
Das wäre für mich das Format, wo man sagen kann, weil das einfach in so einer Dosis auch läuft, so alle paar Wochen, Monate mal.
Ja, kann man so wie Wetten, das machen. So einmal, nicht unbedingt einmal im Jahr, aber so, verstehe ich.
4-5 Mal im Jahr, wenn man das macht, das würde, glaube ich, jedes Mal ein Riesenerfolg sein.
Ja, und es war halt auch immer noch das Geilste bis zum Ende hin. So, weil, also ich habe jetzt TV Total auch nur so am Ende mitbekommen. Aber ich habe halt immer gehört, dass es halt immer schlechter geworden ist. Und ich habe auch sehr viele Interviews gesehen, so gerade mit YouTubern. Das war immer ultra peinlich, wenn Stefan dann da mit denen geredet hat und so. Und Schlag den Raab war eine Sache, die ich halt immer geguckt habe und die bis zum Ende halt immer noch richtig gut war. Also letzte Sendung jetzt nicht, das war Müll, das Konzept. Aber so an sich war das halt immer gut, weil er da so richtig aufgehen konnte, weil das halt genau so sein Ding war, wo er spontan witzig sein konnte und
Ja, das und was auch immer er mit dem ESC vielleicht irgendwann noch vorhat, das auch. Könnte auch ein Erfolg auch sein. Aber bei allen anderen Sachen bin ich grundsätzlich skeptisch. Wahrscheinlich auch mit Recht. Gut, dann warten wir ab und ich bin noch nicht ganz sicher, wann wir uns wieder melden, ehrlich gesagt, weil in der nächsten Woche geht das Sommerhaus los. Das würde natürlich erstmal eine Instant Reaction benötigen, aber dann ist auch dieser Raab-Boxkampf am Samstag, vielleicht warten wir den noch ab. Also wir werden auf jeden Fall zum Sommerhaus natürlich ausführlich uns äußern, wir werden auch zu Raab, zum Boxkampf uns ausführlich äußern. Ich habe das Problem, ich bin in der Woche danach dann nicht da, das heißt, da müssen wir irgendwie Pause machen. Jetzt sage ich danke, Jule, und kann vor allem sagen, dass man dir natürlich folgen kann unter @julesperzk natürlich. @fernsehen für alle bei Instagram kann man dem Podcast folgen oder mir überall eigentlich unter @dennisderdödel. Da kann man reinfolgen und mir gerne auch Hausaufgaben schicken. Gerne gesehen sind auch 5-Sterne-Bewertungen. Die tun uns immer gut mit einer netten Bewertung. Why not? Und deswegen bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer danke zu sagen, Jule, fürs Dabeisein.
Gern geschehen.
Ja, und wir warten natürlich gespannt auf den Raab-Boxkampf. Wir warten gespannt auf den Start vom Sommerhaus der Stars. Also ihr könnt schon mal abschalten natürlich. Und wir werfen schon mal vorsorglich das Handtuch. Bis dann.